Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Claudia und ich, Claudia ist dabei. Claudia und ich, wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, dass wir eigentlich gerade lieber schlafen möchten, als einen Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen, schön, dass du trotzdem da bist, liebe Claudia.
Hallo und danke, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich schon.
Du bist ja eigentlich jetzt schon fast wie sowas wie ein Stammgast, finde ich super.
Ja, wunderbar.
Und ihr habt dich auch immer auf dem Schirm und ich habe auch noch ganz viele neue, weitere Themen, die wir besprechen können, weil du bist einfach für viele Dinge so die totale Fachfrau und die perfekte Ergänzung, um solche Themen ein bisschen seriöser aufzupeppen mit Zweitbeinen.
Oh,
also für die Hörer vorweg, das Thema, was wir heute uns überlegt haben, ist eigentlich darüber zu sprechen, ja, ich weiß gar nicht, wie genau man die Überschrift da nennen sollte, also, hilf mir weiter, wie sagt man dazu? Also, wenn ihr Bilder verkauft, quasi, für, ja, Printnutzung.
Ja, kommerzielle Nutzung von Nutzungsrechte verkaufen vielleicht, irgendwie so in die Richtung. Also, wenn halt ein Kunde oder eine Anfrage kommt, um Bilder eben nicht rein privat zu nutzen, was mache ich dann als Was kann man dann für Preise nehmen? Wie läuft es so ab? Dass wir einfach so ein bisschen erzählen, wie es in dem Bereich so ein bisschen läuft.
Perfekt. Siehst du, hast du mir schon aus der Klemme geholfen. Ich habe heute irgendwie so eine Wortfindungsstörung. Es ist perfekt. Also genau, darum wird es sich drehen. Ich habe aber vorweg schon gestellt, dass Claudia mir noch ein paar andere Sachen erzählen muss. Und Claudia ist halt deshalb so ein super Ansprechpartner, weil sie es halt auch schon so lange gewerblich tätig ist und auch ein Tierbildarchiv hat und sehr lange natürlich auch schon für gewerbliche Kunden arbeitet und da einfach, ja, ich würde sagen, in vielen Dingen unglaublich viel Wissen mitbringt und daher die perfekte Frau, um darüber zu sprechen, wenn ich das
gleich
so sagen darf.
Werde ich gleich rot, Nicole.
Das sieht man ja nicht.
Gott sei Dank.
Okay, pass auf vorweg. Ich wollte dich ja eben schon fragen, aber ich habe gesagt, wir machen es jetzt einfach im Podcast. Du warst jüngst auf Fotoreise Djerba und ich wäre ja so gern mitgefahren und erzähl doch mal bitte, wie es war und so, dass ich es mitfühlen kann, bitte.
Ja, also ich hatte ja vorher Babypause, was Djerba anging und habe mich jetzt selber halt mega gefreut, dass die Reise wieder stattfindet. Ich bin mit 4 Teilnehmern hingeflogen und es war fotografisch gesehen eine absolute Wahnsinnsreise. Also wirklich, abgesehen davon, dass wir eine super harmonierende Gruppe hatten von ganz tollen Frauen, ist für mich einfach immer die Fotoausbeute das, wofür ich da auf der Insel lebe, weil diese Lichter, die es dort gibt, die Sonnenaufgänge am Meer, die Sonnenuntergänge an dem Plateau, das so leicht unter Wasser steht, die Sonnenuntergänge im Innen- und Inland, auch die Sonnenaufgänge, diese Lichter habe ich wirklich sonst nirgends. Und noch dazu haben wir dort einfach diese wahnsinnigen Pferde von Lesset. Also Lesset heißt, so heißt der Besitzer der Ranch und der Pferde. Und der kümmert sich einfach so gut und das ist für so ein Land einfach auch so besonders, weil da in der Kultur ein Pferd jetzt nicht so wahnsinnig viel wert ist eigentlich. Und halt, wenn dann so Touri-Pferde am Strand, die sehen nicht so gut aus. Und da, wo wir sind, sehen die Pferde halt wirklich so aus, wie man es auch auf dem Foto sieht. Da muss nichts mehr bearbeitet werden.
Ja, ja.
Und das ist toll.
Ja, das ist super. Also das, ich meine jetzt mal ehrlich, das würden wir ja auch aus Tierschutzgründen nicht unterstützen, ne? Nicht nur dafür, dass du sagst, das ist auf dem Foto halt ein bisschen blöd, sondern natürlich ist es schwer zu finden, dann so eine tolle Location und dann halt auch, wie du schon sagst, da jemand zu finden, der die Pferde entsprechend so behandelt, ne? Wie es sich gehört.
Ja, also ich habe jetzt auch im Nachgang wieder von den Teilnehmern ganz viele Nachrichten gekriegt, wo es wirklich heißt, der Umgang von Lesset mit den Pferden ist jedem Einzelnen so in Erinnerung geblieben, weil der hat immer ein Lachen auf den Lippen. Wirklich, manche Pferde benehmen sich auch mal daneben, das sind alles Hengste und wir wollen auch, dass die, ne, wir wollen auch, dass sie sich schön zeigen, also dürfen die auch laufen und dann werden die auch mal übermütig und egal was die machen, Lesset lacht immer und der würde niemals auch die Stimme gegen die erheben oder geschweige denn die Hand oder so. Das ist wirklich eine ganz besondere Bindung zwischen ihm und seinen Tieren und das ist einfach wirklich besonders und das merke nicht nur ich jedes Mal wieder, sondern eben auch die Teilnehmer und es spiegelt sich natürlich auch auf den Fotos wieder, weil die Pferde das schon auch gern machen, habe ich das Gefühl. Die haben dabei schon Spaß, sich auch zu zeigen. Und das macht einfach dann umso mehr Spaß, ja. Genau, es war ja auch eine besondere Reise, weil ich ja auch meinen Kleinen dabei hatte. Es war, ja.
Wie ging das vom Gepäck? Du hattest mir im Vorfeld irgendwie erzählt, was du zu packen hast. Da habe ich mir schon gedacht, wie will sie das machen? Und deine Schwester hatte noch irgendwie einen Arm gebrochen oder sowas, ne?
Die hatte noch eine gebrochene Hand, genau.
Oder so.
Meine Schwester dabei als Babysitter und die hatte noch ihre jüngere Tochter, die ist 5 dabei. Und ich eben Ludwig. Und ich hatte natürlich dann einen Berg zu packen, weil das eine ist ja vielleicht für einen Urlaub zu packen, dann brauche ich irgendwie kurze Hose, Bikini und irgendwie 5 Outfits. Aber wenn du ja da arbeitest und dann brauchst du viel mehr Sachen, allein schon die ganze Technik, dann brauchst du lange Klamotten, weil du ja wühlst dich auch irgendwo rum, früh ist es kalt, abends wird es irgendwann wieder kühl. Du brauchst so wahnsinnig viele Sachen und dann brauchst du noch das ganze Babyzeug. Ich habe das Milchpulver noch gebraucht natürlich, dann habe ich auch noch Gläschen mitgenommen, weil ich natürlich auch nicht genau wusste, wie verträgt er das. Also das war ein Haufen an Zeug und wir haben das hingekriegt. Ich habe auch eigentlich nichts vergessen, aber ich habe erst gedacht, boah, das, ja, ich vergesse wirklich die Hälfte. Und es war schon auch insgesamt eine Herausforderung für mich auf der Reise, weil es war halt, wir hatten das schon ein, zweimal besprochen, wir zwei, dass Arbeit und Kinder und Familie, das ist halt manchmal so ein bisschen eine Zerreißprobe für eine Mama.
Ja, also vor allen Dingen, ich denke mir, du warst ja wahrscheinlich auch lange weg, oder? Also du warst ja wahrscheinlich nicht immer um 6 Uhr wieder im Hotel und konntest deiner Schwester helfen, die Kinder hinzulegen, oder?
Nee, meistens war aber meine Schwester bei den Abendshootings mit den Kindern. Aber es war einfach vor Ort, ehrlich gesagt, für das Alter meines Sohnes nicht so kindgerecht. Und das habe ich vorher, ich habe das dort einfach noch nie mit Mama-Augen gesehen und kam dort an und dachte mir, shit.
Ja, das stimmt. Ja, klar.
Allein einfach, dass dort in der Villa ganz viel Oleander steht, der von vorne bis hinten hochgiftig ist und ich mit einem Kind dahin gefahren bin, der sich halt alles in den Mund steckt.
Ja, okay.
Ja. Also bei solchen Sachen hat es irgendwie angefangen und Ludwig hat die ganze Gruppe und auch Mara, die haben die ganze Gruppe bereichert und ich war am gestresstesten natürlich, gestresstesten, gibt es dieses Wort?
Ja, gibt es.
Weil ich natürlich ja versucht habe, alles unter einen Hut zu bringen und natürlich auch meinen Teilnehmern gerecht zu werden und da muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr Freiraum gewünscht, weil dann, wenn ich auch Zeit hatte, das heißt abends, wenn der Kleine dann im Bett war und der ist gut ins Bett gegangen, aber dann waren auch alle anderen irgendwann müde. Und das war die Zeit, wo ich irgendwie noch Zeit gehabt hätte.
Zu quatschen, und auszutauschen.
Ja, genau. Genau. Und das hat sich dann alles halt nur so auf die Shootings begrenzt, morgens und abends. Und das ist mir diesmal halt schon ein bisschen abgegangen, aber es war halt nicht anders möglich. Und das war aber für keinen auch jetzt negativ. Also ich habe mit allen auch offen gesprochen und auch nochmal nach einem Fazit und sie waren alle super happy und es war alles wunderbar. Aber für mich persönlich war es einfach eine krasse Herausforderung.
Das glaube ich dir. Also ich habe das, also nur mal gestern, nur mal wirklich so, gestern Abend habe ich meinem Mann gesagt, wir hatten ja diesen Studiotag hier, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich komme aber zum Essen. Geplant ist, dass die Mädels nicht hier essen. Das heißt, die hauen dann gegen 18 Uhr ab. Ja, dann Mann, weißt du, dann sitzen meine Eltern unten, mein Mann unten, die warten, dass wir fertig werden. Und ich habe hier so nette Leute und würde mich gerne auch noch 3 Stunden weiter austauschen. Und du bist immer in einem Spagat, weißt du. Früher war das dann so, da hätte mein Mann halt dann irgendwie alleine gegessen und dem wäre scheißegal gewesen, wann ich dann komme, ne?
Ja.
Und jetzt hängst du halt immer so, du weißt, dass immer das schlechte Gewissen bei mir dann ja auch noch 3 Kinder irgendwie bespaßt werden müssen. Und mein Vater, der dann irgendwann nach Hause will, meine Mutter, die natürlich mit ihren 75 irgendwie total keinen Bock mehr hat. Und also ich kann das voll nachvollziehen. Und wenn ich dann noch in einer fremden Location wäre und ich glaube, ich wäre komplett, da hätte mich es wahrscheinlich nicht getraut. Deswegen finde ich es eigentlich toll, dass du es überhaupt machst.
Also ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, dass ich das überhaupt so probiert habe. Und viele haben gesagt, ja, viele kriegen halt dann Kinder und sind dann irgendwie raus. Und es war bei mir eigentlich klar, dass ich das nicht möchte. Aber ich werde es einfach trotzdem auch schauen, wie es da zukünftig weitergeht. Aber sowas, er wird ja immer älter, das ist ja das Gute. Das
heißt, genau.
Probleme werden ja anders. Also natürlich gehen sie nicht weg, wenn man solche Aktionen macht. Aber ich glaube, es wird schon vieles einfacher. Es war einfach in einem krassen Alter. Er war 11 Monate alt.
Das ist bei uns ganz genauso. Das nur, will teilweise nur auf den Arm, wenn er mich sieht. Also heute muss ich mal kurz weg. Meine Schwiegermutter musste dann aufpassen und dann dreht er vollkommen durch. Und das würde ich mir halt da auch super schwierig vorstellen. Den könnte ich auch zu keinem Shooting mitnehmen, weil dann blutet ja auch dein Herz, wenn dann irgendwas ist, ne? Aber meinen Großen hatte ich tatsächlich jetzt am Wochenende, also den Mittleren. Den Mittleren, der wird jetzt bald 4. Und den hatte ich mit bei einem Shooting den ganzen Tag. Und der
habe ich, glaube ich, gesehen, was in der Story auch, gell?
Genau, und der war super lieb. Der hat, das hat sich ganz spontan ergeben. Ich habe abends das Auto gepackt, meinem Studio-Püngel, und dann wollte er sehen, was wir damit machen. Dann habe ich ihm so ein Reel gezeigt, wie Opa und ich das in der Halle aufbauen. Und dann hat er gesagt, Mama, ich möchte irgendwann mal mit. Und dann habe ich gesagt, ja, da komm morgen mit. Morgen sind nur Stammkunden, da nimmt mir das keiner übel, ne? Wenn mal was in die Hose geht oder so, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war super. Die eine hatte dann auch einen gleichaltrigen Sohn. Und ich habe am Anfang hat er uns geholfen beim Aufbauen. Er hat sogar gehört. Und dann war der irgendwann auf dem Hof verschwunden mit dem anderen Kind. Und der war total happy. Der hat jetzt gefragt, ob er jedes Wochenende mitkommen kann.
Mega. Mega. Das erinnert mich daran, dass ich vor ein paar Tagen gesagt habe, dass ich eigentlich so viele Shootings so unterm Jahr habe, wo, wenn Ludwig ein bisschen älter ist, es eigentlich perfekt ist, den mitzunehmen. Sei es bei meinen Mini-Ponys in Kärnten, dass man sagt, man fährt da über ein Wochenende hin und nimmt den einfach mit. Mir sind wirklich spontan einige Dinge eingefallen, wo es überhaupt gar kein Thema wäre, wenn halt die Kinder dann auch in einem Alter sind, wo das einfacher ist. Und da rede ich allein schon erstmal davon, wenn ein Kind laufen kann. Das macht schon vieles einfacher.
Ich weiß. Es ist also jetzt auch wirklich, wir wollten ja keinen Mama-Podcast machen, aber gerade so ein Alter, wo ich beim dritten Kind wirklich sage, wie viel einfacher es gerade für mich wäre, wenn ich nicht jetzt nochmal wirklich neu angefangen hätte, weil die Großen einfach schon so vernünftig sind und man schon so viel cool mit denen machen kann, kann sich so super mit denen unterhalten und du kannst auch mal sagen, hör zu, ich habe jetzt eine super wichtige E-Mail, die muss ich verschicken, bitte nimm dein iPad und hier dein Tablet und lass mich mal 10 Minuten konzentriert arbeiten und das geht halt beim Baby einfach nicht. Und ich habe schon rumgesponnen, habe gedacht, dass wir vielleicht nächstes Jahr nochmal, das darf mein Mann gar nicht hören, nächstes Jahr nochmal mit meinem Papa nach Spanien fliegen, so eine Fotoreise in Andalusien mache und ob ich dann eins von den großen Kindern nicht mitnehme. Aber dann, ja, mal gucken. Also deswegen kannst du echt nachempfinden.
Also bei mir ist es tatsächlich auch die Frage, was ist im Herbst? Also angefragt bin ich, dass wir wieder die Reise machen und da arbeitet jetzt in meinem Kopf, ob, wie, wann und überhaupt das machbar ist. Da müssen wir noch mal außerhalb des Podcasts uns unterhalten.
Ja, ich weiß. Es ist so ein Ding. Der Mama-Teil war ja jetzt nicht so gefragt, aber eigentlich ist es ein super Thema für alle, die das interessiert. So Mama mit Kind, da haben wir halt einfach, hat mal super viel zu erzählen.
Ja,
gut. Das heißt, Gerber ist aber noch was passiert, was du unbedingt mal erzählen wolltest. Genau.
Ja, also wer mir folgt, hat es mit Sicherheit auch ein bisschen mitgekriegt in der Story letzte Woche. Ich erzähle es einfach so, wie es war. Also eigentlich war alles in Ordnung. Ich habe fotografiert und das war schon am drittletzten Tag, glaube ich. Und ich stehe nach dem Fotoshooting bei Lesset und habe die Kamera in meinem Kameragurt über meine Schulter hängen. Und der Gurt war an der Kamera dran. An der Kamera war der Konverter, also der Adapter. Und an dem Adapter war mein 300 mm. Jetzt schreien vielleicht schon die ersten auf, aber ich erzähle einfach so, wie es war. Und ich stand da und redete und auf einmal, die Valerie, eine Teilnehmerin, schaute mich in dem Moment auch an und auf einmal macht es plopp und meine Kamera wurde irgendwie leicht und mein 300 mm mit Konverter fiel einfach von der Kamera ab auf den Boden, zum Glück in den Sand. Und ich stand da, guck auf den Boden und denk mir, was war das? Ich habe ja die Kamera nicht in der Hand gehabt. Und um vielleicht zu erklären, um diesen Adapter von der Kamera zu lösen, brauchst du 2 Hände. Also da ist eine Mechanik, da musst du auf den Knopf drücken und da musst du gleichzeitig drehen. Also es kann nicht passiert sein, dass ich aus Versehen im Stehen, ohne dass ich meine Hände an der Kamera habe, dieses Ding eigentlich entriegel. Ja, erstmal habe ich mir ganz naiv gedacht, ja, mache ich halt, wenn wir wieder in der Villa sind, sauber und geht schon. Ja. Dann habe ich mir das in der Villa angeschaut, denke mir so, jo, da geht, glaube ich, nicht mehr so viel. Es war überall Sand, weil es ist zum Glück natürlich mit der Sonnenblende auf den Boden gefallen, aber das hat einfach einmal irgendwie eingetaucht und das kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen. Es war überall Sand. Man kann ja beim 300er dann diese noch so ein was aufdrehen und weiß gar nicht, was es genau ist, aber so ein Glas rausholen. Egal, wie oft ich dieses Glas rein und rausgeholt habe und es wieder das Objektiv einmal bewegt habe, es war wieder voller Sand. Es war irre. Und dann habe ich so ein bisschen beim Bilder durchgucken. Ich hatte ja eben auch aufgrund, dass der Kleine dabei war, wenig Zeit, die 30.000 Fotos durchzuschauen, die ich gemacht habe.
30.000? Ja. Nee, ernsthaft jetzt?
Wir haben jeden Tag frühs und abends 3 Pferde fotografiert.
Aber Gott sei Dank, ich liebe dich. Ich habe 3 Tage ein Werbeshooting gehabt und habe in diesen 3 Tagen 12.000 Bilder gemacht. Und ich habe mich für unnormal behindert gehalten, wirklich. Nee. Weil ich gesagt habe, ich habe auch echt drauf gehalten, ne? Und ich habe gedacht, das macht kein Mensch. Kein Mensch macht so viel Bilder. Und gerade ich liebe dich dafür, dass du das gerade sagst. Weil das war wirklich mein Rekord. Das freut mich jetzt irgendwie, dass du das gesagt hast. Sehr gut.
Ich glaube, so schlimm war es bei mir auch noch nicht. Aber Nicole, wir wissen beide, es ist schon auch der Z9 geschuldet. Das muss man, glaube ich, jetzt hier nicht weiter ausholen. Aber wenn man einfach so ein Gerät in der Hand hat, dann will man einfach auch jeden Moment erwischen, ne?
Ja.
Und dann wird man auch faul. Mhm. Und dann drückt man halt lieber drauf.
Das stimmt. Wobei ich das auch einen riesen Respekt habe, wenn du das nachher alles... Es sei denn, du suchst hier nur deine Rosinen raus. Wenn du wirst jetzt... Ich musste meinem Kunden alles aufbereiten, was scharf war. Und da bin ich bald durchgedreht. Wenn du nur die Rosinen rauspickst, dann ist scheißegal, wie viel es geworden ist eigentlich, ne?
Ja, ich sortiere schon alles mal. Aber dann bleiben wir mal beim Thema.
Also ja, Entschuldigung.
Und ich habe dann zwischendrin halt mal so kurz durchgeguckt und habe gesehen, es sind kaputte Fotodateien dabei. Oh. Und aber nur so eine Handvoll. Also aus gefühlt allen Shootings insgesamt 12 Fotos. Also wirklich wenig von 30.000.
Ja, absolut.
Und dann hat es irgendwie so gerattert. Okay, irgendwie sind da fehlerhafte Fotodateien, aber schon bevor dieses Objektiv abgefallen ist. Also vielleicht ist doch irgendwo vorher ein Fehler gewesen. Und ich habe das dann einfach auf die Seite gelegt und habe eben mit meinem 70-200er fotografiert und habe gesagt, ich mache das jetzt auch nicht mehr dran, weil am Ende mache ich noch irgendwie mehr kaputt, dann fällt es in die Kamera und mache da gar nichts. Und dann bin ich zu Nikon gefahren, als ich zu Hause war, es war so ziemlich die erste Autofahrt und habe denen das erzählt und die war natürlich erst schon auch ganz ungläubig und dann wollte der mir erzählen, ja, also wissen Sie, Frau Rahlmeier, wenn Sie auf der Straße Auto fahren, am Straßenrand stehen 2 Bäume und Sie sehen nur einen und fahren gegen den zweiten, dann ist es halt auch Ihre Schuld. Sag ich, ja, also Entschuldigung, ich habe die Kamera nicht nur einmal im Jahr in der Hand. Also da hat er mich echt erstmal so ein bisschen für blöd verkauft, muss ich ja wirklich
sagen. Das hat der wortwörtlich so gesagt, das ist ja schon hart, oder? Ja, das
hat der wortwörtlich gesagt. Und er meinte, witzigerweise hört er so eine Geschichte einmal in 3 Jahren und heute Morgen vor mir wäre schon jemand mit der gleichen Story da gewesen. Dann habe ich ihm aber schon noch erzählt, die Fotodateien, dass es das da beschädigte Bilder sind, dass ich die ihm auch gleich hochgeladen habe, dass ich ihm den Link schicke und dann ist er schon hellhörig geworden. Also er hat dann schon gemeint, okay, gut, die Claudia, die ist jetzt keine Hobbyfotografin, sondern die kennt sich auch mit ihrem Equipment aus. Und dann hat er gesagt, na, sie nehmen das auseinander, sie gucken sich das an und schauen, was da los ist. Und das Ende vom Lied war, dass scheinbar das Bajonett meiner Kamera kaputt gegangen ist durch ein Sandkorn. Das konnte man auch nachschauen. Ne? Also der Mechanismus, wenn man da auf diesen Knopf drückt, um das Objektiv zu lösen, dann geht so ein Stift drauf und runter. Und diese Stiftmechanik war quasi kaputt, weil unten drin ein Sandkorn zermahlen wurde.
Scheiße. Und ja.
Genau. Das wäre ja eigentlich nicht so schlimm gewesen, hätte die Kamera denn da bitte auch irgendwie einen Fehler gegeben. Mhm. Außer 5 fehlerhafte Fotos, weil das kann man ja im Zweifel auch noch auf die Speicherkarte schieben.
Ja, absolut.
Ende vom Lied war, dass das Objektiv schon deutlich kaputt war. Das Bajonett ist das kleinste Problem. Das hat mich jetzt 350 € gekostet. Der Konverter, da muss man mal gucken, ob der zu retten ist, wie viel Sand der getankt hat. Und beim Objektiv, da ist halt alles hinüber. Also der VR ist hinüber, wobei alles ist übertrieben. Der VR, der Motor, auch noch 2 andere große Geschichten. Also es kostet mich insgesamt dann 1.500 €. Und dann habe ich natürlich überlegt, und das ist jetzt eigentlich der große Punkt, was kann ich jetzt machen, damit es zukünftig nicht mehr passiert? und habe mich nach Kameragurten umgeschaut und die meisten Gurte haben keine Sicherheitsstripes. Also die meisten Gurte sind zwar schon so konzipiert oder meistens ist es ja so, dass du einen Kameragurt nicht unbedingt an der Kamera festmachst, wenn du ein Teleobjektiv hast, sondern am Teleobjektiv. Aber die wenigsten Kameragurte haben dann noch einen Sicherheitskarabiner, sage ich jetzt mal, der dann noch an die Kamera geht. Weil es hilft mir jetzt nichts, wenn das Gleiche wieder passieren würde und ich habe nur die Kamera, nur das Objektiv an meinem Gurt, dann fällt die Kamera runter und ist im Sand. Also habe ich jetzt gerade ich habe einen Kameragurt bestellt, der noch zwei Sicherheitsstripes dran hat. Also den mache ich dann an meinem Objektiv fest, wenn ich ein großes dran habe. Dann geht nochmal ein Gurt quasi zur Kamera und nochmal ein Sicherheitshaken, der oben an diese Öse von der Kamera dran geht.
Wahnsinn, ja.
Das heißt, ich möchte diesen Fall einfach nicht nochmal haben. Das heißt, wenn sich irgendwas voneinander löst, dann hängt einfach alles an meinem Gurt über meiner Schulter. Und natürlich werde ich noch mehr darauf achten, auch die Kamera mehr am Objektiv zu tragen, wobei man einfach sagen muss, es war nicht der Grund, dass jetzt das passiert ist, dass ich vielleicht zu unvorsichtig mein Equipment trage. Ja, das war natürlich alles schon ein bisschen kacke.
Ja, zumal man muss ja auch sagen, haben wir uns ja auch schon drüber ausgetauscht, das macht ja eigentlich jeder so. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal zurückgedacht, weil wir ja auch darüber gesprochen haben und mir ist dann eingefallen, ich hatte ja mal das 120-300 von Sigma, mit dem 300er stehe ich immer noch auf Kriegsfuß, benutze ich nicht so oft und ich habe das tatsächlich immer, bitte?
Schande über dich.
Ja, ich weiß. Ich habe das immer, an diesem, also dieses Objektiv hat ja von unten diese Stativschelle, heißt es, ne? Ja. Diese. Da habe ich das immer dran getragen und habe mir dann noch die Schlaufe umgelegt. Aber mein Schwiegervater hat mir, als ich das ganz neu hatte, genau so einen Gurt geschenkt. Ob da jetzt noch die Kamera dran war, weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, ich habe das auch nicht benutzt. Mein Mann hat mir aber immer gesagt, halte das bitte nicht daran, weil das Bajonett hält das nicht so. Also ich glaube, da hatte der mich schon gebrieft. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das wirklich immer gemacht habe. Und ich weiß auch, dass es ganz viele nicht machen. Und was aber tatsächlich bei mir passiert ist, also das war ein Verschleiß vom Bajonett. Ich habe das 120-300, dieses sauschwere Ding, ganz lange auf der D5 gehabt und auch zigtausend Bilder damit gemacht. Und irgendwann hatte das Bajonett echt Spiel an der Kamera. Und mir ist das dann aufgefallen, dass es immer mitten beim Fotografieren auf einmal stehen geblieben ist und eben keine Verbindung mehr da war. Und dann musste ich das nochmal so ein bisschen, ne, dran ruckeln, ja. Genau, dann klackerten die Gläser so richtig und dann ging es wieder. Und dann haben wir natürlich irgendwann probiert, du weißt doch, das passiert dann, so wie du ja auch schon sagst, ne, das passiert dann mal, dann denkst du so, hä, was war das?
Ah,
ne? Genau, dann passiert das, dann weiß ich nicht, vier Wochen später nochmal. Genau.
Überlegst du dann mal.
Genau, und als wir dann in Andalusien waren, war das nämlich wirklich dauernd und irgendwann war dann klar, okay, das Bajonett ist Fratze, weil an der anderen Kamera tat es das Objektiv problemlos. Und ich glaube, da muss man einfach bei so schweren Objektiven und wahrscheinlich erst recht noch, wenn man da einen Adapter hat, passiert das wahrscheinlich auch über die Jahre nochmal, ne? Als weil da so viel Kraft im Spiel ist. Aber es darf einfach dann nicht so. Ja, Sand ist tödlich, habe ich auch schon erlebt,
Sand
leider.
Ja, Sand ist leider echt tödlich und ich passe eigentlich echt auf und ich frage,
es ist wirklich. Ich glaube, das hat mit Aufpassen auch gar nichts zu tun. Also wir neigen ja immer dazu, dann so die Schuld bei uns zu suchen und manche Dinge muss man einfach sagen.
Ja.
Guck mal, die sitzen ja auch mit der Z9 irgendwie an der Rallye Dakar und kriegen das alles in die Fresse und da passiert ne, hält es ja auch aus, da werben die ja auch mit.
Ja. Ja, also natürlich wahnsinnig ärgerlich und ich habe jetzt aber für mich draus oder bedenke, dass ich draus lerne, wenn dieser Gurt gut ist. Für mich ist natürlich wahnsinnig ungewohnt, dass die Kamera jetzt so an mir dran ist und durch diese drei Gurte nochmal, die diese Sicherheit einfach auch geben, das verdreht sich auch manchmal. Das ist aber, kannst du gar nicht anders machen, weil wenn ich natürlich viel mich auch bewege, dann, ne, dann drehst du die Kamera mal hier, mal da, dann muss ich die ständig immer wieder so ein bisschen ausdrehen, aber das sind, glaube ich, Sachen, mit denen muss man dann einfach auch leben. Und weil so ein Bajonett, weil wenn jetzt nur dieses Bajonett kaputt gewesen wäre und das Objektiv wäre abgefallen, dann wäre es halt am Ende nur ein Schaden von 300 Euro gewesen.
Ich hätte nie gedacht, dass so viel überhaupt passiert, wenn das jetzt so aus einer kurzen Distanz in den Sand fällt.
Ja, also es ist von Hüfthoch bei mir, Hüfthoch. Ich bin nicht so groß, meine Hüfte ist nicht so hoch. Und es ist in den Sand. Also ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn das einfach auf dem Asphalt gefallen wäre. Dann wäre es wahrscheinlich ganz hinüber.
Möchte es echt nicht wissen.
Nee.
Ach ja,
Also,
schön.
wenn dieser Gurt auch gut ist, mich haben jetzt auch ganz viele gefragt, weil viele wohl auch einen suchen, dann werde ich auch schauen, ob ich da das dann auch teile. Möchte ich ja bald erst machen, wenn ich ihn auch getestet habe.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Genau, mach das und dann berichte. Finde ich eine super Sache. Wie gesagt,
Ja.
solange ich meinen 300er mich damit nicht anfreunde und ich habe jetzt sogar das erste Mal in meinem Leben dieses Gurtband von der Kamera abgemacht, weil es mich beim Videografieren stört. Das heißt, ich habe jetzt keinen Bock auf sowas. Ich bräuchte eher was, was man mal eben wirklich so anklipsen kann. Also eine Handschlaufe habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich fotografiere ja wirklich sonst, also wenn es geht, eigentlich immer mit dem 300er. Ich muss da einfach für die Zukunft für mehr Sicherheit sorgen.
Absolut,
Das
ja.
sehe ich schon auch ein. Ja,
Ja.
ja. Und wenn ich das nicht machen würde, also wenn ich im Porträtbereich irgendwie tätig wäre, würde ich mir die Frage gar nicht stellen. Dann würde so eine Handschlaufe vollkommen ausreichen, weil man ist auch viel flexibler ohne so ein Gurt. Das muss man schon auch sagen. Aber da ist halt die Frage, was geht halt vor? Meine Flexibilität oder doch auch irgendwo die Sicherheit meines Equipments, wenn ich einfach so in der Art und Weise und auch so viel und so mit viel großen Objektiven fotografiere wie ich, dann macht das, glaube ich, Sinn.
Ja, absolut. Da muss nur einmal wirklich dann auf dem Asphalt stehen und ich glaube dann, boah. Ja.
Ja.
Oder doch noch mal über die Objektivversicherung nachdenken.
Das ist eine Milchmädchenrechnung.
Ehrlich, bist du sicher?
Ja. Ja, also wenn ich die letzten Jahre, also ich habe wirklich selten was mit meiner Kamera, wenn ich nur 400 oder 300 € im Jahr wahrscheinlich Beteiligung hätte und noch dann eine Selbstbeteiligung von 250 €, hätte ich doch schon viel mehr für die Versicherung ausgegeben, als ich jetzt einmalig für die Reparatur zahle.
Na, ich habe schon drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich ein Riesenbetrag. Ich hätte jetzt überlegt, beide Kameras zu versichern und die Drohne habe ich echt Angst. Man würde wahrscheinlich entspannter mit der Drohne fliegen. Na, bist du halt so bei 12.000 Euro und dann bist du schon bei 300 € Versicherungssumme, ne, im Jahr. Ja, muss man mal
Es
drüber
gibt da ganz
nachdenken.
verschiedenste Tarife. Mir hat auch eine Teilnehmerin eine Versicherung empfohlen. Aber da wäre ich einfach mit dem Equipment, das ich einfach auch in der Tasche habe. Also es würde sich einfach, wenn man so selten was hat, nicht rechnen. Natürlich denkt man in dem Moment immer, ach, eine Versicherung wäre jetzt ganz schön. Wenn man dann aber eben den Schritt weiter denkt, sagt man, na ja, gut. Sie würde zwar jetzt was bezahlen, aber die Versicherung hätte auch schon noch mehr Geld von mir bisher bekommen.
Ja, naja, stimmt.
Ja.
Ja, alles versichern kannst du natürlich nicht, ne, wenn du dann so
Nee.
viel Equipment hast. Nein,
Nee.
nein. Gut, wir haben über Gerber und deinen Unfall gesprochen, der
Ja.
ganz furchtbar ist, aber man lernt ja, ne, immer daraus und ich finde es immer toll, wenn man dann das auch mal mit den Kollegen teilt, weil man nimmt ja immer was mit daraus, ne? Und man kann sich ja auch gegenseitig mal ein bisschen da warnen. Also von daher finde ich das super, dass du das so offen erzählst. Ich denke, der ein oder andere würde das vielleicht für sich behalten. Also ich würde es auch immer mitteilen und man lernt ja nur
Ja.
daraus. Hast du Bock, bevor wir jetzt mal ganz spontan, sonst mache ich die Frage nachher wieder raus, hast du Bock, gerade das KI-Thema mal so mit drei, vier Sätzen anzusprechen, das gerade so aktuell ist?
Ich habe mich zu wenig darüber belesen, glaube
Ja,
ich.
ich auch. Ich habe mich da auch nicht wirklich viel zu informiert, aber Fakt, also so ist es, glaube ich, aktuell. Vielleicht kann man ja noch mal detaillierteren Dingens draus machen. Aktuell ist es, glaube ich, nur bei einigen Accounts und nicht bei allen, dass alle Bilder, die durch die Photoshop, ja, KI
Und das
angefasst werden,
stimmt
ne?
nicht. Das
Ja,
stimmt so nicht. Ich
sondern,
habe das heute
ja,
getestet.
erzähl, siehst du,
Und
hast du schon was mitzuteilen?
aber da müssen wir vielleicht mehr erzählen. Also es ist
Genau.
scheinbar so, dass jetzt bei manchen Fotos, die mit Photoshop und Lightroom oder nur Photoshop bearbeitet worden sind, wenn man die in der Story postet oder auch in einem Beitrag, glaube ich, dann wird automatisch, dann erkennt Meta automatisch, dass bei dem Bild KI angewendet worden ist und dann steht da mit KI generiert oder?
Aber noch nicht, bei allen, sondern im Moment nur bei einigen Usern. Da ist es wohl komischerweise, so wie ich gehört habe, bei diesen Testläufen so, dass es dann eher größere Accounts trifft, aber auch wohl irgendwie so einfach ein Prozentteil, bevor das bis wohl angeblich Ende Juni bei allen Usern eingeführt ist. Also bei mir ist es auch noch nicht. Ich habe es heute auch getestet, aber es soll wohl bis Ende Juni bei allen so sein. Im Moment ist es nur bei ein paar Accounts.
Also mein Account, also ich habe das heute getestet, ich habe
Ja.
Fotos in meine Story geladen und da steht nicht mit KI generiert,
Bis,
obwohl ich
ja.
das generative Füllen benutzt habe. Ich kann aber diese Story bearbeiten und das KI-Label bearbeiten. Hat da mal jemand draufgeklickt? Ich schon. Und dann kann ich den Haken auf anmachen und dann erscheint bei diesem Bild in der Story mit KI bearbeitet.
Na krass, also ich hab's halt erst gar nicht. Wobei ich muss, stimmt, ich habe heute ein Foto gepostet, was schon älter ist, weil das ist ja jetzt auch das nächste Thema. Also das wird auf jeden Fall mal einen Podcast geben, wenn wir uns ein bisschen besser informiert haben.
Ja.
So richtig weiß, der eine schrieb mir dann, ja, das betrifft ja nur, wenn du, also ist klar, die ursprünglichen Photoshop-Werkzeuge benutzt, ist es nicht, ne? Also Stempel und was weiß ich, sondern wirklich nur diese KI-gesteuerten Generator da benutzt und diese Tools. Aber selbst, also der eine schrieb dann ja, es müssen aber 5% mindestens verändert werden. Der nächste sagt, nee, das ist auch schon, wenn du nur so ein kleines Knüppelchen irgendwie wegnimmst. Da müssen wir uns mal so ein bisschen reinlesen. Ich persönlich denke nur, wenn das so kommt, dass es wirklich so ist, dass die Bilder alle gekennzeichnet werden und man sie dann ja, umständlich abspeichern müsste, um das irgendwie zu umgehen. Ich glaube ehrlich gesagt, entweder das wird nicht kommen oder das wird ganz normal sein, dass bei
Genau, das
Fotografen
glaube ich auch.
das halt einfach so steht. Und
Genau.
ich finde es halt natürlich blöd, wenn die Kunden dann die Bilder bekommen und da die posten, aber da habe ich gesagt, dann mache ich halt einen Zusatz in meine Pickdrop-Galerie. Ich verwende da jetzt auch nicht zu viel Sorge drüber. Aber was du machst, muss ja wirklich mal, muss man sich mal angucken. Bei mir macht das halt nicht. Versuch's, test es auch nochmal und dann können wir es ja mal beim nächsten Mal besprechen.
Ja. Und eine Frage habe ich noch dazu. Weißt du, ob es nur, also ob das Bild angeblich auch mit KI generiert versehen wird, wenn ich nur den Kopierstempel benutze? Oder muss ich wirklich
Nee,
die Generate?
angeblich, genau, ja, nur diese Sachen musst du benutzen. Wenn du es auf ursprüngliche, altmodische Weise, wie wir es früher retuschiert haben, benutzt, dann soll es wohl nicht so sein.
Ja. Weil es hatte sich bei manchen so angehört, wie egal wie ich, also selbst wenn ich nur die RAW-Entwicklung meines Bildes mache, dann würde da stehen mit KI bearbeitet und das hätte ich mir
Nee,
nicht vorstellen können, weil
nee.
darum geht es ja nicht. Und wir müssen ja vielleicht auch mal festhalten, dass prinzipiell eine Kennzeichnung von diesen KI-generierten Geschichten nicht verkehrt ist, ne? Und da reden wir natürlich nicht von einem Pferdefoto, wo vielleicht ein Zaun mit der KI entfernt worden ist, sondern da geht es ja wirklich um Missbrauch von Fotos, von Daten, von Kindern, von Frauen und Männern, wo ja wirklich Unfug damit getrieben wird. Und es ist ja einfach eigentlich auch ein Sicherheitstool, was aber natürlich bei uns jetzt einfach ganz anders aufschlägt, weil wir natürlich auch damit niemanden verletzen.
Genau. Aber das ist halt das Problem, das ich sehe auch. Man kann es trotzdem umgehen. Das heißt, der eigentlich damit angesprochen ist, wird es wahrscheinlich umgehen, weißt
Genau.
du? Und
Also wir.
ja, genau. Also ich finde das ist auch eine super Sache. Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber es wird sich halt super schwer durchsetzen lassen, weil A gibt es halt Tricks, das zu umgehen, wird es immer geben, ne? Und B hast du das Problem, dass ja, das, ich weiß nicht. Also, anderes Thema. Ich finde es auch super, super schwierig und ich bin mal sehr gespannt, wie es sich so in den Alltag integriert. Ich werde das jetzt einfach wegignorieren. Aber da diesen Haken mal anzupacken, wäre mir vielleicht mal eine Möglichkeit. Bei mir war es halt, wie gesagt, heute so nicht. Vielleicht
Ja,
ist es ja ganz
ja.
einfach. Wer weiß.
Genau.
Gut, jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Jetzt sind wir schon so müde, jetzt sind wir schon so müde, jetzt haben wir schon uns eine halbe Stunde hier warm geredet.
Jetzt sind
Also,
wir warm, nicht müde.
ja, sagst du so. Aber es hat noch kein Baby geweint. Also, wir haben, ich bin da jetzt nicht so der richtige Ansprechpartner, aber generell, um das mal vorweg zu sagen, in dem Moment, wo ihr für einen Kunden arbeitet und diese gewerbliche Nutzungsrechte, also erforderlich werden, angefragt werden, wie auch immer, das fängt jetzt schon an, wenn ihr zum Beispiel sagt, hör mal, ich möchte mal Fotos von meinem Hund machen lassen und mir und ich möchte die Fotos nachher für meine Webseite nutzen, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin Hundetrainerin oder. Das heißt, der kleinste Fall wäre jetzt im Prinzip, ihr macht ein ganz normales Shooting und derjenige fragt euch einfach nur, ob er die Fotos für seine gewerbliche Seite nutzen darf. So, das ist Nummer eins. Damit fängt sie eigentlich oft an. Das ist so der kleinste Fall eigentlich, der dann entsteht. Und da muss ja einfach den Fotografen immer so ein bisschen klar sein, dass das eigentlich eine extra Vergütung bedeutet. Das heißt, ihr müsst da einfach diese kommerzielle Nutzung mit einkalkulieren und auf diesen eigentlichen Preis noch aufrechnen.
Ja.
Genau. Und dann kommt, sag ich mal, der nächstgrößere Fall wäre wahrscheinlich, dass jemand sagt, hör mal zu, ich bin Hundetrainerin, kommst du mal in meine Hundeschule und machst für meine Homepage mal ein paar Bilder. Das heißt, man hat dann ja im Prinzip schon ein Shooting ganz speziell für diesen Verwendungszweck. Da ist es ja meistens auch klar. Und auch da muss irgendwo eine Unterscheidung stattfinden. Das ist dann kein privates Shooting mehr, sondern das ist ja eigentlich dann auch ein richtiges gewerbliches Shooting mit kommerziellen Nutzungsrechten. Und da muss auch entsprechend nochmal anders kalkuliert werden. Und Gefahr läuft natürlich immer, dass man das nicht klar kommuniziert, auch seitens des Kunden. Also da muss der Fotograf auch immer ganz klar kommunizieren, warum das einfach ein ganz anderer Bereich ist und dass man da halt eben ein bisschen Geld für bezahlen muss. Richtig, Claudia?
Ja. Richtig, ja. kurz einzuwerfen, ich finde sowas, also ich weiß, du hattest auch mal eine Podcast-Folge über Verträge und dass du da nicht so das nicht machst. Ich finde, genau solche Sachen gehören aber zum Beispiel wichtigerweise in Verträge rein. Dass am Ende, also natürlich ist vor allem die Kommunikation erstmal das A und O. Ne? Ich will nicht irgendwas in den Vertrag schreiben, damit ich dem Kunden am Ende ans Bein pinkeln kann, darum geht's nicht, sondern das, was man einfach bespricht und was eigentlich eh klar ist, nochmal für einen eventuell kommenden rechtlichen Fall abgesichert zu sein, und zwar beide Seiten. Es geht ja auch zum Beispiel darum, wenn vielleicht du ein gewerbliches Shooting hast, einen Vertrag zu machen, in dem auch drinsteht, was der Kunde damit machen darf, weil eine kommerzielle Nutzung, die ist ja auch hier und da eingeschränkt. Also es geht ja nicht darum, dass der Kunde dann alles mit den Fotos machen kann. Bei uns in Deutschland ist es halt einfach so, dass der Fotograf immer Urheber bleibt. Also er kann unter ganz gewissen Umständen, also das Urheberrecht kann er eigentlich gar nicht abtreten. Also es geht eigentlich ja gar nicht so wirklich. Er kann allerdings in seiner Nutzung eingeschränkt werden, wenn das vertraglich geregelt wird. Also wenn ich für einen Kunden fotografiere, dann kann man ausmachen, dass ich die Fotos zum Beispiel gar nicht nutzen darf, obwohl ich Urheber bin.
Genau.
Aber es müsste halt eigentlich auch dann ganz klar gekennzeichnet oder ausgemacht werden, was darf mein Kunde? Darf der die auf seiner Website benutzen und darf der die für Printprodukte hernehmen? Und ist es vielleicht ein Kunde, der selber Produkte herstellt? Also muss der die vielleicht auch an Dritte weitergeben, weil der vielleicht Großhandel ist und die Bilder an seine Franchise oder an die Händler weitergeben muss zum Beispiel. Eine Weitergabe an Dritte ist sonst ja eigentlich erstmal ausgeschlossen. Also da gibt es ganz viele Fälle, die man in so einem Bereich regeln muss. Auch wie lange die Nutzung zum Beispiel ist. Ist es eine uneingeschränkte, eine zeitlich begrenzte oder gar eine exklusive Nutzung? Mhm. Also da muss man, diese Dinge muss man eigentlich alle im Voraus erstmal erfragen, abmachen und dann natürlich verhandeln.
Genau. Also bei gewerblichen Kunden, wenn ich von Anfang an weiß, ein gewerbliches Shooting, dann machen wir auch Verträge, also mache ich auch Verträge. Was aber, ich sitze tatsächlich gerade an einem ganz normalen Kundenvertrag und da soll auch rein, dass also im Prinzip im Standardvertrag direkt festgelegt ist, was darf der Kunde mit seinen Bildern. Ne? Da ist dann auch immer wichtig, dass der Kunde das wirklich, ne? Also ich finde, ich bin so ein totaler Feind von so klitzekleinen AGB, sondern dass man da halt einmal ganz klar sagt, was darfst du mit deinen Bildern, und das steht dann einmal alles da drin, und da steht dann auch eben der Hinweis, dass die Fotos nicht für kommerzielle, also sie dürfen nicht verkauft werden, sie dürfen nicht für Gewinnspiele verwendet werden, weil unter Umständen Nutzungsrechte abgetreten werden, die er gar nicht abtreten kann, und so weiter. Und da steht dann halt auch drin, dass er sie nicht kommerziell nutzen darf, im Sinne zum Beispiel von einer gewerblichen Homepage, und dafür bitte nochmal gesondert anfragen muss. So.
Ja.
Weil diese Übergänge sind ja fließend. So, kennt jeder, fotografiert mal für einen Züchter. Und der Züchter nimmt die Bilder auf seine Homepage. Und die Homepage ist ja eigentlich auch gewerblicher Natur. So, in dem Fall nehme ich keine erhöhten Gebühren oder so. Ein Zuchtshooting ist halt ein Zuchtshooting. Da habe ich das irgendwie schon so mit eingerechnet, logischerweise, dass derjenige die Bilder dafür verwendet. Und dann muss man halt ganz klar deklarieren, was darf der jetzt damit machen? Darf der die Fotos an die Welpenkäufer weitergeben? Ne? Das muss man sich ja immer so ein bisschen schon mal vor Augen führen. Und ich finde, da kann man dann natürlich auch ein bisschen kundenfreundlich arbeiten. So, ne? Aber in dem Fall, wo ich dann hingehe und sage, okay, ich arbeite jetzt für eine Hundeschule oder für einen Hundephysiotherapeuten, dann kosten diese gewerblichen Shootings direkt mit Nutzungsrechten einfach Aufpreis. So, das muss teurer sein. Das ist, sonst wäre es ja halt, ne, ist ja irgendwie nicht.
Also ja und nein. Tatsächlich hat sich bei mir in der Vergangenheit da schon öfter die Frage reingedrängelt oder der Vergleich reingedrängelt. Wir arbeiten ja dann irgendwie im gewerblichen Bereich, und zwar in einem Bereich, wo man vielleicht von einem Art Großhandel spricht.
Mhm.
Und wenn du jetzt heute als Gastronom zu einem riesigen Supermarkt gehst, wie die Metro, gibt's die bei euch auch oder gibt's die nur bei uns? Das weiß ich nicht.
Gibt's ja auch.
Super. Dann hast du dort ja günstigere Preise für den Großhandel, also für den Einzelhandel, sage ich jetzt mal. Also ist es ja eigentlich irgendwie der EK und der VK. Oder die Nudeln, die der Italiener, oder um Gottes Willen, keine Schublade, die der Gastronom in einem 10-Kilo-Packerl kauft, kosten ihn ja pro Nudel viel weniger pro Kilo, als natürlich ich Privatmensch, der muss ja mehr bezahlen. Also da haben wir eigentlich so ein bisschen das umgekehrte Ding. Und das habe ich mir tatsächlich schon öfter gefragt, warum das eigentlich in der Fotografie so so anders ist. Ich bin aber natürlich vollkommen bei dir, aber das ist mal eine Sache, wo man drüber überlegen könnte, warum das eigentlich so ist.
Also ich deklariere das tatsächlich so ein bisschen, ich habe einen Stundenpreis für mich kalkuliert, wo ich sage, das ist halt so der Betrag, den ich, ne, natürlich haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie man sich den ausrechnet oder wie man sich das so sagt. Und ich finde, wenn ich diese Nutzungsrechte werden da bei mir mit reingeworfen. Und ich habe zum Beispiel einen Tagessatz, den ich nehme, wenn ich jetzt ein großes Privatshooting nehme, da weiß ich, ich nehme jetzt Summe XY an dem Tag, aber wenn ich für einen gewerblichen Kunden den ganzen Tag arbeite und da sind diese ganzen Nutzungsrechte noch mit drin, dann ist der Tagessatz höher. Weil, also da kommen ja ganz viele mit Sachen mit dabei, weil es ja auch meistens ist ja nichts anderes, der Kunde müsste ja zum Beispiel diese Fotos sonst auch, wenn er lässt sie natürlich produzieren von mir, gar keine Frage, aber wenn er so viel Fotos irgendwo kaufen wollen würde für die Nutzung, dann würde er ja auch viel, viel mehr Geld dafür bezahlen. Ist ja logisch, dass die Verwendungen einfach für sowas teurer sein müssen.
Ja. Ne? Und es muss vor allem einfach auch so sein, weil der gewerbliche Kunde am Ende ja mit diesen Fotos Geld verdient. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Ne? Wenn man sagt, die Fotos haben ja einen gewerblichen und einen gewinnabzielenden Sinn am Ende bei dem Kunden.
Genau. Und ich finde, das ist halt eine Sache, generell auch in diesem ganzen Podcast, eine schwierige Sache. Also Claudia und auch ich werden euch nicht sagen, wenn du die und die Anfrage hast, dann nimmst du da pauschal 150 Euro für, und wenn er das noch haben will, dann würde ich 300 Euro für nehmen. So, und das hat halt ganz viele verschiedene Sachen. Erstmal geht diese Preiskalkulation oder Preisgeschichten sind natürlich sehr privat. Also ich meine, das ist ja logisch, ne? Das ist ja auch alles Konkurrenz. Das ist wahrscheinlich so, als wenn der eine Bäcker von seiner bestverkauftesten Torte das Rezept an den Nachbarbäcker gibt. Und viele Dinge basieren halt einfach aus der persönlichen Preiskalkulation an eine lange Kette an Erfahrungen, wo man weiß, ne, man hat ja so ein Bauchgefühl irgendwann. Und ich richte das halt echt nach ganz vielen Dingen. Wie groß ist der Kunde? Das geht bei mir tatsächlich, das wirst du mir jetzt vielleicht widersprechen, aber bei mir geht das tatsächlich natürlich in die Preiskalkulation mit ein. Natürlich, weil zwar ist mein Aufwand der gleiche, aber es ist doch für mich ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich mache für eine Hundephysiotherapeutin die Bilder, die die vielleicht auf ihre Homepage und ein paar Flyer nutzt, oder ob ich für eine große Firma XY fotografiere, die die Fotos natürlich dann entsprechend für alle sämtliche Außenwerbung benutzt, vom Messestand über Anzeigen, Printwerbung und so weiter und so fort. Ne? So, deswegen rechte ich das dann auch immer so ein bisschen nach der Größe des Unternehmens, dass ich dann die Nutzungsrechte entsprechend in der Höhe mit einkalkuliere.
Du unterscheidest aber eigentlich nicht nach der Größe des Unternehmens, sondern du unterscheidest nach der Nutzungsart.
Nach der Nutzungsrechte, genau. Wenn du es so deklarierst, ja, also die Größe des Unternehmens.
Das ist richtig, genau. Weil das andere wäre ehrlich gesagt nicht richtig, weil wenn du jetzt heute zu einer Autowerkstatt gehst, dann bezahlst du als Kleinunternehmer oder als Solo-Selbstständiger sogar mehr, wie wenn ich mit einer großen Firma dahin gehe und eine ganze Flotte habe, die ich da reparieren lasse. Also warum müssen wir denn eigentlich immer bei großen Firmen
Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Das war auch dumm von mir formuliert. Das heißt, der Stundensatz für gewerbliche Kunden ist immer der gleiche in der Kalkulation, aber die Nutzungsrechte machen den höheren Preis. So, ne? So ist es schon richtig. Und also so wollte ich das sagen. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach gucken, und das ist, glaube ich, unser größtes Problem hier, ne? Es ist alles in dem ganzen Gebiet auch immer so ein bisschen Pokern.
Oh, voll. Und es gibt halt auch, und das fehlt tatsächlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen in Deutschland. Das ist einfach, glaube ich, auch bei uns, weil der Fotografenberuf so frei ist. Man hat niemanden, wo man sich wirklich hinwenden kann. Oder es gibt die MFM-Honorarliste, die ist hier vielleicht aber eher für den Einzelbildverkauf ja wichtig. Aber es gibt halt kaum. Also A, verraten dir die meisten Kollegen nichts, wenn du mal nicht weiter weißt. Also viele nicht. Und B, ist es einfach so unterschiedlich. Es gibt keinen Durchschnittswert, was man berechnen kann. Mhm. Sondern jeder macht es einfach anders. Jeder. Mhm. Jeder berechnet was anderes. Und leider halt die meisten auch noch viel zu wenig.
Mhm, absolut. Ja. Also ich habe gedacht, wir erzählen gleich mal so vielleicht so ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Also wenn du sagst, nee, will ich nicht, kein Problem. Aber ich erzähle gleich mal so ein paar Beispiele. Die kennst du vielleicht schon. Wir haben uns ja schon ganz oft dazu ausgetauscht. Und ich bin da voll bei dir. Ich denke mir halt auch mal, oh. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ist es auch immer eine Überwindung. Also wenn mich jetzt ein Kunde anfragt und ich wirklich gar nicht weiß, was ich dafür nehmen will, da würde ich mir manchmal, auch wenn ich nette Kollegen habe wie dich, würde ich mir manchmal lieber einen kleinen Finger abschneiden, als zu sagen, oh, ich frage jetzt die Claudia, was die da nehmen würde, weil ich finde irgendwie so, weißt du, das, weiß nicht, man will ja da nicht immer so die Kollegen anschnurren und sagen, kannst du mir da mal helfen?
Ich würde dich schon fragen.
Ja, es ist auch okay. Und inzwischen, weil ich weiß, dass wir ja zum Beispiel so ein sehr ehrliches und herzliches Verhältnis haben, und ich glaube, keiner wird das krumm nehmen, wenn der andere mal sagen würde, hör mal, ich habe die gleiche Anfrage, sieh halt zu, ne? Sag, was du dem schreibst oder so, ne? Da würden wir ja offen drüber sprechen. Und ich habe heute noch eine Podcast-Dame, die auch bei mir im Bildarchiv ist, der habe ich heute ganz offen und ehrlich aus meinem Bauch heraus einen Preis genannt, den sollte sie vielleicht nicht offen sagen, aber ich gesagt habe, wenn ich diese Anfrage bekomme, würde ich für das und das nehmen. Und das sage ich halt ganz oft und ehrlich, auch meinen Archivfotografen, wenn die Anfragen bekommen. Aber ich kann nicht pauschal alles beantworten, weil manche Dinge, ne, muss ich mich so reinhängen und selber dann denken, oh Gott, was würde ich jetzt machen, wenn das mein Kunde wäre? Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja immer, gerade wenn man noch anfängt, ich habe das ja mal erzählt, dass ich halt so einen großen Kunden hatte, der weit meine Möglichkeiten überhaupt überstiegen hat. Den wollte ich aber unbedingt haben, um jeden Preis. Und ich habe mich da vollkommen falsch positioniert und ich habe eigentlich viel zu wenig Geld dafür genommen. Und das war aber einfach diese Referenz. Es hat mich so gelockt. Ich wollte das unbedingt machen und ich bin damit halt voll auf die Nase gefallen. Ich hatte damals aber auch keinen, den ich hätte fragen können. Und sowas passiert. Sowas passiert jedem. Ne? Ja. Aber es ist halt ärgerlich einfach. Ne? Also man darf nicht immer um jeden Preis irgendwie so geil auf die Referenzen sein.
Nein, vor allem, also du hast ja jetzt vielleicht da sehr niedrig kalkuliert, aber es gibt ja auch wirklich viele Fotografen, die ihre Fotos wirklich verschenken. Und da muss man einfach auch mal sagen, dass Firmen ein Budget für sowas haben. Also Firmen haben für alle möglichen Dinge ein Budget, sei es für Bürokram, sei es für Personal, sei es für Einkauf, sei es für Müllabfuhr und somit auch für im Marketingbereich für Bilder. Und es ist halt, solange es halt Fotografen gibt, die das für einen Futtersack machen oder für ein, ja, wir schreiben ja auch hin, dass du das Foto gemacht hast, was übrigens in Deutschland Pflicht ist, dafür ihre Fotos halt hergeben. Es gibt so ein paar Zeitschriften, die das nach wie vor immer wieder machen, ja, wo ich echt sagen muss, wo ich auch die Kollegen, die Fotografen anschreibe und frage, hast du jetzt da schon wieder dein Foto umsonst hergegeben? Ja, ist doch so schön, wenn es da gedruckt wird. Natürlich ist es schön und natürlich freut man sich darüber, aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich eine Referenz, für die ich nicht bezahlt worden bin, also ein Kunde, den ich als Referenzkunde nenne, der mir nicht mal was bezahlt hat, es ist keine Referenz. Und das ist wirklich lächerlich, wenn man das macht.
Also ich finde es nicht fair. Also es gibt ja auch immer mal wieder so Wettbewerbe, ne? Schicke dein schönstes Bild und machen wir ein Cover. Und seitdem ich meine Bildagentur habe, denke ich mir immer, ihr Schweine, was soll das? Habt ihr wieder Cover umsonst, ne? Zahlt da gefälligst mal 100 € für oder so. Aber natürlich, also es ist auch nicht so, dass ich die Leute nicht verstehen kann. Ich glaube, dass zu meiner Anfangszeit hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, als ich noch kein Cover hatte. Und wenn man das dann irgendwann mal so versteht, und ich habe mich auch schon mit Kollegen ausgetauscht, die sich an mich gewandt haben, die schon seit vielen Jahren länger Bilder verkaufen als ich, die dann irgendwann mal ihr Leid bei mir geklagt haben, dass der Kunde XY diese Preise nicht mehr bezahlt, die zahlen jetzt nur noch das. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, wow, das hätte ich auch gerne, darf ich diesen Kunden haben? Und die sich dann furchtbar darüber aufgeregt haben, dass der Bildmarkt so eingebrochen ist. Und ja, das stimmt, aber ich glaube, die Preise, die die dann noch kennen, die das noch, weiß ich, 10 Jahre länger machen als ich, da würden wir heute von träumen. Ne? Und die sind natürlich, ich weiß nicht, ob das ein fairer Preis ist, aber viele sind natürlich sehr, sehr verwöhnt gewesen von dem, was die Verlage und Firmen bezahlt haben. Und wir müssen uns jetzt einfach besinnen und zusammentun und sagen, okay, das bisschen, was noch übrig ist, da müssen wir halt alle zusammenhalten. Und wenn wir uns da immer noch weiter runterloten, dann sind die Bilder halt irgendwann gar nichts mehr wert.
Ja, und dann haben wir alle halt nichts mehr davon.
Genau. Ich habe in dem Podcast vorherig über das Bildarchiv halt ein bisschen erklärt, was eine Microstock, was eine Makrostock-Agentur. Und das ist im Prinzip das, was unsere Bilder, unseren Bildmarkt jetzt komplett so den Todesstoß verpasst hat. Und das Einzige, was man jetzt halt eben noch sagen kann, ist, okay, wenn ihr bei einer Microstock-Agentur eure Bilder kauft, egal jetzt als gewerblicher Kunde für die Homepage und gerade für große Firmen oder Verlagshäuser, das ist ja super unangenehm, das gab's ja auch, da kauft die Zeitschrift XY ein schönes Cover bei Shutterstock und 4 Wochen später ist das auf einer österreichischen Zeitschrift vorne auf dem Cover. Und das passiert halt bei Microstock. So.
Es gab mal 2 Messestände im Futtermittelbereich nebeneinander.
Ja, war das so ein Araber mit einem Fohlen? Irgendwie sowas? So eine Stute mit Fohlen? Also das ist auch voll durchgegangen. Und das hat eine Fotografin aus meinem Archiv gemacht. Und ich habe diese Bildserie geliebt. Und die hatte diese Fotos dann leider irgendwann bei Shutterstock. Und ich sehe diese Bilder überall. Und ich würde mir die Finger nachlecken, weil es einfach so ein geiles Motiv ist. Aber das ist 100-fach verkauft worden. Es war eine gute Qualität und es war ein tolles Motiv. Und ja, so ist es halt. Und ich denke, dieser Markt wird erst wieder sich richtig drehen und wir werden alle wieder richtig viel Geld verdienen, wenn diese Microstock-Agenturen, wenn die Fotografen ihre Bilder da rausziehen, weil sie irgendwann merken, okay, es kommt gar nichts mehr bei rum. Und erst dann wird sich dieser Markt vielleicht wieder drehen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, also wir haben ja schon so ein bisschen Glück, weil also im Pferdebereich, finde ich, haben diese Agenturen zum Glück ja nicht so das Wahnsinnsmaterial.
Ja, das stimmt. Und damit kannst du die Agentur natürlich auch loggen, dass du sagst, also um das nochmal zu erklären, das hat Claudia eben schon gesagt, jeder Verlag, jede Firma hat natürlich so ein Werbebudget. So. Und das kann man ja beliebig dann aufteilen. Viele sagen inzwischen, ich nehme dann, weiß ich nicht, 80-90% meiner Bilder nehme ich aus diesen Abos von Microstock-Agenturen. Zum Beispiel brauchen die fast jeden Tag was für ihren Social-Media-Auftritt. Das kann sich ja keiner leisten, wenn die jeden Tag irgendwie 100 € für so ein Bild bezahlen müssen. Aber man könnte sagen, okay, für besondere Sachen, wie zum Beispiel unseren Inhouse, hier unser Kalender oder unsere Magazine, ja, genau, Produkte und so, da nehme ich halt wirklich Material, wo ich entweder einen Fotografen beauftrage, dieses Material ganz exklusiv für mich zu erstellen, oder wo ich hingehe und die Bilder eben aus einer entsprechenden Agentur kaufe mit Exklusivrechten, ne, zum Beispiel.
Ja.
Und damit kann man dann natürlich schon ein bisschen werben. So.
Ja.
Ja.
Ja. Was vielleicht auch noch spannend ist, weil wir vorhin auch so ein bisschen bei den Preisen waren, wo wir gesagt haben, wir können auch zum Beispiel, wenn jetzt bei mir jemand anfragt, was würdest du dafür nehmen, ist es sehr schwierig, eine Empfehlung abzugeben, weil es halt irgendwie so stark variiert. Und das macht das Ganze halt, finde ich, wahnsinnig schwierig. Also zum einen eine Empfehlung rauszugeben. Ich sage immer allen, sie können sich auch gerne bei mir melden, gerade von Leuten, die bei mir auf Workshops oder Coachings oder Portfolio-Events waren. Und wenn die irgendwelche Anfragen bekommen, stehe ich ihnen zur Seite, weil lieber stehe ich ihnen zur Seite, anstatt dass sie es verschenken. Ja. Aber es ist halt da, also auch für uns, um das vielleicht auch mal zu sagen, auch wir müssen da pokern, weil es immer anders ist. Also es gibt kein Mittelwert. Es gibt zwar natürlich für einen selber so den Mittelwert, mit dem man sich mit der Zeit natürlich zurechtgelegt hat, ne, wo man einfach eine Range hat. Ich verkaufe mein Kalenderbild für von bis und probiert das dann natürlich auch vielleicht noch weiter höher anzusetzen. Aber man kann halt einfach das nicht pauschalisieren.
Genau. Und ich finde auch, du kannst, wenn du alleine bist, deine eigenen Bilder verkaufst, kannst du ganz anders und lockerer damit arbeiten, als wenn du ja immer noch einen zweiten hast, der dir über die Schulter schaut. Bei mir sind das 150 Fotografen, die im Endeffekt nur 50% von dem bekommen, was ich ausgehandelt habe. Und ich sag jetzt mal, wenn ich meine Bilder verkaufe und da würde jetzt ein Kunde sagen, hör mal, ich hätte gern 100 Bilder für die und die Verwendung, komm, 10 Euro pro Stück, wo ich vielleicht, als ich selber noch sagen würde, okay, 100% für mich, ist zwar ein bisschen wenig, aber besser haben als nicht haben, würde ich vielleicht dann noch mit zwei weinenden Augen zustimmen, nur als Beispiel jetzt. Aber Wenn ich weiß, ich muss 100 Fotografen beibringen, dass ich 5 Euro nur auszahle für das Bild, für die und die Verwendung, dann sagen die halt, sag mal, hast du eigentlich ein Rad ab? Und ich habe ja die Pflicht, die Bilder dieser Fotografen auch eben vertrauensvoll zu behandeln und zu vermarkten und ich will die nicht verramschen. So, und genau das ist dann halt auch eben der Punkt, wo ich mich schwer tue und sage, da muss ich auch nochmal anders rangehen. Ich kann das eben nicht nur frei für mich alleine entscheiden. Und wie du schon sagst, die Spanne ist riesig. Also wir reden ja zum Beispiel so bei Titelbildern. Der Kunde mit dem geringsten Preis für ein Zeitschriftencover sind bei mir, den haben wir aber nicht mehr, 30 Euro. Und der höchste...
Ich war bei 70.
Ja, und der höchste Preis 600.
Mhm.
So, ob die das immer noch zahlen, weiß ich nicht, aber das, also ich glaube inzwischen nicht mehr, aber das war mal, die Zeitschrift ist verkauft worden und die haben 600 Euro fürs Cover bezahlt. So, und dann ist er klar, und das ist genau das Gleiche, das sind Zeitschriften, die ungefähr mit einer gleichen Auflage gedruckt werden, die auch ungefähr gleich im Verkaufspreis sind, ne, da ist kein Unterschied. So, und daran sieht man halt einfach, wie groß diese Spanne ist. Und mein Tipp ist immer, wenn mich jemand fragt, ist zu sagen, ganz ehrlich, ich mach das auch immer. Darf jetzt so keiner hören. Das erste, wenn ich nach einem Preis, also keiner von diesen Kunden, das erste, wenn ich nach einem Preis gefragt werde, das mache ich sogar als Agenturinhaberin, dass ich dann erstmal, wenn wir telefonieren, sage, so, ja, habt ihr denn so eine Inhouse-Preisliste? Weil viele haben die. Und viele schicken die auch direkt und sagen, das sind unsere Einkaufspreise, wie sieht's denn aus, können wir da zusammenarbeiten, weil die wollen halt nicht mit jeder Agentur einen eigenen Preis. Die wollen einen Preis bezahlen, egal bei wem. So, das ist natürlich das Einfachste, was es gibt. Da könnt ihr dann halt alles schön anschauen und abnicken oder weinen und sagen, nee, mach ich nicht.
Ja.
Oder halt wirklich fragen und sagen, pass mal auf, wir, weil es eben diese Spanne gibt, ne, habt ihr so einen Anhaltspunkt, ne, woran ich mich so ein bisschen orientieren kann. Und das hat bei mir auch schon oft funktioniert, wo ich wirklich gesagt habe, okay, was nützt das auch? Der Kunde zahlt vielleicht sonst immer 50 Euro und ich sage jetzt, ich hätte gern 500. Dann wird er gar nicht mehr mit mir kommunizieren. Der sagt, danke, das war's und sehe ich den nie wieder. Und dann ist es doch besser, man fummelt sich so ein bisschen zusammen und hört erstmal, okay, 50 Euro, ja gut, da kann ich nicht mitleben, aber wie wär's denn mit 100 Euro. So, man muss, das ist wie auf dem Bazar manchmal. Und ich habe das einfach so oft erlebt, dass ich mit optimistischen Preisen reingegangen bin und den Kunden nie wieder gesehen habe. Und wenn dir das 20 Mal passiert, dann musst du was überdenken. Du musst was anders machen, weil sonst wirst du irgendwann auf deinen Bildern sitzen bleiben. Dann ist es schön, dass du sagst, unsere Agentur hat super Preise, ja, aber ich habe leider keinen, der die bezahlt.
Naja.
So, und ich habe da auch Bauchschmerzen und es gibt auch Preise, die ich nicht mitgehe. Also ich hatte jetzt auch Verlage, die zahlen zum Beispiel für jede Zeitschrift Innenseite, egal ob Doppelseite oder was, die haben 15 € bezahlt. Und das finde ich für eine Doppelseite 7,50 € in der Ausbezahlung über die Agentur, das finde ich einfach zu krass. So.
Ja.
Und da muss ich dann auch ganz klar sagen, wenn die jetzt jedes Magazin, weiß ich nicht, 30 Bilder kaufen würden, da würde es ja vielleicht noch was anderes. Aber wenn die dann jedes zweite Magazin 2 Bilder kaufen für eine Doppelseite, finde ich es einfach scheiße.
Ach, dann ist ja schon der Aufwand mit der Rechnung schreiben, das nicht wert. Das muss man ja auch mal überlegen. Es ist ja
ganz
auch
genau.
Ganz nur damit getan, das Bild zur Verfügung zu stellen, ne?
Genau.
Also das rechnet sich halt einfach am Ende überhaupt gar nicht mehr. Also
Du
ja.
hast ja deine Kamera an, sehe ich gerade.
Die ganze Zeit schon.
Ich habe das nicht gesehen, weil du läufst bei mir hier hinter dem Hindenburg und ich denke, ja, also, was zappelt denn da im Hintergrund rum? Jetzt sehe ich, dass du es bist.
Ich.
Ja, dann muss ich mir jetzt doch mal eine Webcam kaufen, weil es ist mir jetzt unangenehm, wenn alle immer zu sehen sind oder ich nicht.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist wirklich krass. Und zu dem Preis zum Thema mit der Preisspanne, also es gab hier du machst ja relativ viel Produktverpackungen auch, ne? Also
Ja.
hast du ein paar Kunden, glücklicherweise.
Ja.
Und ich hab inzwischen fast gar keinen mehr. Und ich weiß, dass die vor ja so ungefähr 10 Jahren hatte ich eine Firma, die haben zwischen 3.000 und 5.000 € für ein exklusives Bild für eine Futtermittelverpackung bezahlt. Das heißt, das Bild war da wirklich komplett exklusiv verkauft. Das war auch in 10 Jahren noch exklusiv verkauft, also ohne zeitliche Beschränkung oder so. Nicht nur auf den Bereich, sondern komplett vom Markt. So, 3.000 bis 5.000 €. Und, weiß nicht, so 4, 5 Jahre später waren es auf einmal nur noch 1.500 €. Und dann war lange, lange Funkstille, dann hat sie auch zigmal die Firma, also hier die Redaktion da gewechselt, die Marketingabteilung, und irgendwann haben die ganz neu angefragt, und da habe ich schon gedacht, naja, sagst du mal, weiß ich nicht mehr, da habe ich irgendwas gesagt, das exklusiv, das war dann irgendwie auf 3 Jahre begrenzt oder so, und das habe ich dann so irgendwie um die 1.500 € angeboten. Und da haben die mich gefragt, wie viele Bilder sie denn dafür bekommen. Also nur, dass das mal klar wird, ja. Und der hat dann also auch gedacht, so, er kriegt irgendwie für 500 € 20 Bilder exklusiv, wo ich dann gedacht habe, okay, also da bist du halt nicht, da bist du erstmal auf dem Boden angekommen. Und dann hast du gesehen, was sich in dieser Zeit in dieser Firma geändert hat an Preisen, ne? Und so ungefähr lässt sich das im ganzen Bildmarkt sehen.
Ja, allerdings habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, also ich bin da jetzt beim Bildverkaufen noch nicht so lange wie du quasi in dem Bereich, aber ich habe ja relativ früh mit dem Verkauf von Bildern an Futtermittelfirmen angefangen, und damals kamen die halt, weil sie privat bei mir ein Shooting gebucht haben und dann selber Mitarbeiter in diesen Firmen waren. So ist es dann zustande gekommen. Und deswegen konnte ich mit denen auch relativ offen reden, weil man sich halt einfach schon aus einem anderen Bereich, sag ich jetzt mal, kannte.
Ja, das Beste, halt was einfach, gibt.
Ja, und habe halt einfach gefragt, na, was zahlt ihr denn sonst?
Mhm.
Und ich wusste, von wem sonst die Fotos genommen werden. Und diese Aussagen, ich mache das auch ab und zu heute noch, wenn ich neue Anfragen bekomme und ich frage, was bezahlt ihr denn sonst? Ne? Das ist ja auch, wie habt ihr eine Inhouse-Preisliste? Oder naja, was ist denn bei euch üblich, dem Fotografen zu zahlen? Deswegen ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Aber ich habe mich damals an den Zahlen orientiert, und da reden wir auch nicht von 3.000 bis 5.000 €. Und da reden wir aber von Fotografen, die wirklich das schon seit vielen, vielen Jahren machen mit eigenem Bildarchiv und besonders im Pferdebereich, wo ich halt auch sagen muss, vielleicht ist es natürlich, du machst ja doch ein bisschen mehr Hund, wobei du schon auch Pferd machst, aber ich würde sagen, der größere Teil ist ja nach wie vor bei dir der Hundebereich, oder?
Mhm.
Und ich bin ja doch mehr im Pferdebereich. Und im Pferdebereich sind diese Preise schon lange.
so im Keller oder so wenig geworden, meinst du?
Ja.
Also ich hab im Pferdebereich mit der Agentur sehr große Probleme, in diese Zeitschriften reinzukommen. Also bei den Hunden war das gefühlt so, ein Kalenderverlag angeschrieben, ach ja, schön, wir registrieren uns, wir kaufen bei euch, und dann ist es einfach eine reibungslose Zusammenarbeit. Bei den Hundezeitschriften war das ähnlich. Da hat man sich quasi mal vorgestellt, da haben die sich das angeguckt, das hat ihnen gefallen und dann ging das. Und bei den Pferden war das so,
wir haben unseren Fotografen, wir haben Scheuklappen
genau.
auf.
Wir haben unseren Fotografen, die haben gar nicht reagiert, jedes Jahr Werbematerial geschickt und. Keine Chance. Und du hast ja auch Verlage, die ich nicht habe, wo ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Die scheinen ja gar nicht unerreichbar zu sein, die sind nur unerreichbar für mich. Und manchmal weiß ich nicht. Und dann kriegt man endlich einen und dann sagt er, zahl mir 15 Euro. So, also ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, den Pferdemarkt kann ich überhaupt nicht erreichen. Da komme ich überhaupt nicht dran. Das hat sich jetzt zum Glück gebessert. Und mein zweites leidiges Thema, das ist dann halt eben, wenn man dann den Kunden hat, ist dann auch schon mal, dass der Kunde dann einfach wegbricht. Der Bildredakteur wechselt oder, das hast du ja wahrscheinlich auch, ne? Dein Ansprechpartner ist nicht mehr in der Firma.
Ja.
Der wechselt vielleicht auch nicht in eine Firma. Einer hat mich mal mitgenommen in die neue Firma. Das fand ich auch super. Da hatte ich dann beide Kunden noch.
Ja, du hängst halt, das darf man echt nicht vergessen, selbst wenn du einen Kunden hast, also eine Firma als Kunden, du hängst ja trotzdem immer an dem Sachbearbeiter, sag ich jetzt mal, oder an dem Mensch, der bei dir die Bilder kauft.
Ja.
Und wenn der weg ist und der andere kennt vielleicht privat auch niemand, der Pferde fotografiert. Also du kannst ja deine Position da auch so schnell verlieren.
Ja, genau.
Und ich habe auch bei ganz vielen Firmen so oft Wechsel und wo wir jedes Mal wieder sagen, na hoffentlich wird es nächstes Jahr wieder was. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr wieder so. Hoffentlich, weil du nie weißt, was sich ändert oder auch irgendwelche Projekte brechen weg, weil sie natürlich immer unlukrativer werden, weil es werden viel weniger Kataloge zum Beispiel gedruckt, weil die Kosten für die Druckereien, für die Druckauflage einfach immens gestiegen sind. Und da sind wir leider wohl auch noch nicht am Höhepunkt.
Ja.
Also es werden halt auch für verschiedene Dinge weniger Fotos gebraucht. Und meistens ist es ja doch so, dass wir viel mehr für Print, glaube ich, verkaufen als für online. Weil für online reichen ja auch diese Microstock-Agentur-Fotos, die wir ja gar nicht bedienen wollen. Aber wenn natürlich das Print auch so zukunftsgesehen vielleicht immer mehr wegbricht, gibt es natürlich schon auch irgendwann für uns vielleicht ein Problem.
Ja, absolut. Also das wird kommen, und da sehe ich halt auch die krasse Stärke der KI. So, da wird irgendwann im Marketing jemand sitzen, der sich deinen Araber für die Futterpackung einfach super generiert. So, der hat ein exklusives Bild, der zahlt da ein bisschen Zeit auf. Also das sehe ich. Da sehe ich halt die Gefahr, dass der Bildermarkt da eventuell für uns ein Problem wird, für die Bildagentur. Nicht für die Privatshootings, weil das Pferd ist halt authentisch vom Kunden. Das kann der dir mit KI nicht schön sprechen. Also hoffe ich. Das willst du halt immer so haben, wie es fotografiert wurde und nicht so, wie es dir vielleicht KI rechnet. Und aber da sehe ich echte Schwierigkeiten, ne? Oder warum soll der Verlag sich nicht einen Kalender mit Araban selber über die KI zusammenschustern?
Was du halt nicht vergessen darfst, ist, dass der dann diesen Kalender versucht, mit der KI zu erstellen, der muss ja sich selber 12 Kalenderseiten einfallen lassen. Und das ist ja genauso wie oftmals kommen doch die Leute und sagen, ja, sie wollen einen Kalender, schickt uns doch mal eine Auswahl. Die brauchen ja auch Inspiration.
Ja, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die Marketingagenturen, die ja jetzt schon sehr fit sind in vielen Dingen, dass sie sich so ein Foto einfach am PC, wenn es leichter und besser wird, dass die in der Lage sind, sich diese Fotos, dass man dann irgendwann sagt, generier mir mal eben 12 Pferde, die über Jahreszeiten über die Wiese galoppieren. Und ich denke, irgendwann ist es möglich. Und dann brauchen die kein Stockmaterial mehr dafür. Also, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen philosophisch gesprochen.
Ja.
Ich wollte parallel eigentlich gerade mal gucken. Die haben jetzt hier bei Adobe Stock, das sind jetzt keine kommerziellen Nutzungsrechte, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es eine Royalty-Free-Lizenz ist. Aber die haben jetzt hier zum Beispiel 159 Euro im Monat, 750 Standard-Stockmedien oder 25 Videos pro Monat.
Ja, so. Irre.
So, und ich glaube, es gibt ein ähnliches Abo, das kostet dann auch irgendwie 180 Euro für Royalty-Free-Daten und da kriegst du dann, glaube ich, nur 150 oder so. Aber deswegen, und seitdem das geändert wurde, das hat, glaube ich, Adobe Stock mit angefangen und dann ist irgendwie der zweitgrößte, ich weiß gar nicht, Fotolia oder so, ist dann direkt nachgegangen und seitdem bekommst du zu einem guten Abo-Preis eben diese Royalty-Free-Lizenzen im Microstock-Bereich und das ist halt die Krux. Ich wollte das heute nicht zum Thema machen, aber das für die Fotografen einfach mal zur Veranschaulichung, warum sich diese Agenturen halt einfach so krass bereichern, weil die kriegen dann von dem Kunden diese 160 Euro im Monat und der Kunde zieht ja keine 750 Bilder, der zieht ja nur 50.
Ja.
Und das heißt, die müssen nur 50 mal 10 Cent oder so ausbezahlen und an die armen Fotografen, die überhaupt nichts bekommen. Die wissen nicht, wofür ist das Bild verkauft worden. Die kriegen einfach 10 Cent, wenn es überhaupt so viel ist. Ich glaube, es sind inzwischen nur noch 5 Cent pro Verkauf. Das heißt, weiß ich nicht, lass die mal vielleicht 5 Euro ausbezahlen im Monat und der ganze Rest von diesen 160 Euro, da stecken die sich selber ein.
Ja, ich habe mich immer gefragt, ob sich sowas überhaupt rechnen kann, in solchen Agenturen zu sein. Und ich habe mal einen Podcast gehört. Ich glaube, der Podcast war bei PicDrop. Die haben ja auch einen Podcast. Und da war ein, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ein Fotograf, der macht 3-mal im Jahr oder 4-mal, also wirklich relativ wenig, ein riesig großes Business-Shooting mit Models, mit
Geschäftsleuten. Geil.
Mhm. Und der verdient sich damit richtig einen Arsch voll Geld.
Immer noch? Weil,
also das ist noch nicht so lange her.
Okay, ich hätte jetzt gar nicht, aber es kann ja sein, da, wie gesagt, ich werde das mal genau recherchieren alles. Ich weiß, dass das früher so war, da haben die pro Verkauf 3, 4, 5 Euro bekommen und es gibt wohl auch eine Unterscheidung. Die Anne Geier ist das, glaube ich, auch. Sie sagte mal, sie kriegt durch diese, sie war ja schon sehr früh dabei und hat die Bilder dann auch verkauft und die hat macht natürlich auch so richtige Eyecatcher, aber sie hat dann Kunden darüber bekommen und sie ist irgendwie da so ein Spezialverkäufer und ich glaube, die bekommt auch höhere Beträge, als wenn
ich ist da einer so eine Agentur, das ist
Ich glaube, ich muss sie mal fragen. Sie hört ja auch ab und an den Podcast. Vielleicht kann sie uns dann aufklären. Ich meine ja. Genau, ich glaube ja. Und aber ich glaube, das ist dann wieder anders zu bewerten. Da kann man mit Sicherheit auch nochmal irgendwie so, weiß ich, Starfotograf oder so werden. Ich muss es mal wirklich genau recherchieren und die genauen Preise alle aufführen, aber es ist schon heftig, dass jetzt diese Royalty-Free. Und es gibt coole Gruppen zu dem Thema, wenn man sich dafür interessiert, bei Facebook und so. Da bin ich teilweise auch drin. Und da gibt so viele Fotografen, die posten ihre Statistiken auf Jahre, auf Monate, die erzählen. Die sind eben mit 100 Bildern oder mit tausenden Bildern bei verschiedenen Agenturen und die machen so Vergleichstools. Was läuft in welcher Agentur und was bekomme ich noch und so dafür? Und da sehe ich halt nur, dass die Preise einfach total im Keller sind und keiner mehr was verdient.
Ja,
also das heißt, wenn ihr selber angefragt werdet, ist halt wirklich die erste Sache, es nicht verschenken, euch nicht mit einer geilen Referenz locken lassen, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr nehmen wollt und ihr habt keine nette Kollegin, die euch vielleicht helfen könnte, ihr könnt natürlich auch an Claudia und mich herantreten, vielleicht können wir auch helfen oder, also ich mache das ja auch oft, dass ich dann versuche, Hilfestellung zu geben und oder eben hingehen und erstmal so versuchen, den Kunden ein bisschen was preisgeben zu lassen. Finde ich auch vollkommen legitim.
Ja.
Ja, und
Also ich glaube, es ist auch wichtig, vielleicht zu sagen, dass man sich schon auch mal an uns wenden kann, wenn man das möchte, wenn man irgendwelche Anfragen hat. Und ich bin da eigentlich nie, also ich bin da eigentlich immer offen und versuche eigentlich zu helfen und da zumindest irgendwie einen Anhaltspunkt oder einen Vorschlag zu machen, wenn man so gar nicht mehr weiter weiß.
Genau. Also ich hatte das jetzt die Tage noch, da hatte auch eine Kollegin dann so rumgedruckst, ich traue mich gar nicht zu erzählen, ich mache da dies und das und jenes und ich bekomme dann nur das für. Wo ich dann gesagt habe, da brauchst du, kannst du tief also ausatmen, weil das ist einfach der ganz normale Preis, den die dafür bezahlen. Ne? Habe ich auch schon gemacht und das ist so. Die zahlen nicht mehr oder weniger. Das ist super wenig, ne? Aber ja. man hat da halt einfach die Möglichkeit, man kann das machen oder nicht.
Oder nicht. Genau. Ja. Man kann es machen und man kann am Ende, also wobei das ist sehr, sehr übertrieben gesagt ist, man kann die 20 Euro nehmen oder nicht. Man muss sich halt selber für sich einfach auch irgendwo eine Grenze setzen. Und wenn ich in eine Verhandlung reingehe, die am besten auch überlegen, was ist denn mein Minimum? Und natürlich nicht mit dem Minimum einsteigen. Weil wenn ich mit 500 Euro einsteige und ich habe, sag mal, Minimum ist bei 300, dann haben wir irgendwo noch eine Spanne. Oder sagen wir, wir reden von 200 Euro und mein Minimum ist bei 150. Ne? Dann hat man irgendwie noch eine Range, in der man sich bewegen kann, wo man dann auch dem Kunden nochmal in Anführungsstrichen entgegenkommen kann.
Genau.
Es ist ja dann auch immer nochmal eine gute Strategie zu sagen, ja, ich kann irgendwie nochmal gucken, wir können vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine Leistung noch mit rausnehmen oder man macht einfach einen Gegenvorschlag mit 180 Euro. Aber dass man halt einfach schon mal mit einem, versucht vielleicht mit einem angemessenen Preis für eben die Umstände, unter die man angefragt wird, ja, einen Vorschlag zu machen. Und dann ist es halt immer eine Verhandlungssache.
Ja, genau.
Ist halt so. Und also, auch wir kriegen oft Absagen und auch wir kriegen oft keine Antworten. Und da muss man sich echt durchbeißen und da muss man einfach auch viel schlucken und sich oft ärgern und einfach sagen, okay, danke. Ein Danke, nein, ist zu teuer, hätte gereicht. gar nicht antworten ist halt auch nett.
Ja. Absolut. Ja.
Und eben, Entschuldigung, nee. Wenn man selber halt auch versuchen will, vielleicht seine Fotos zu verkaufen, ist auch noch ein guter Tipp, dass man immer dranbleiben muss. Weil wir haben ja vorhin auch gesagt, manchmal ist es ja vielleicht auch genau der Bildredakteur, der eben vielleicht mit XY befreundet ist oder schon seit 20 Jahren zusammenarbeitet. Und auch der geht irgendwann in Rente.
Genau. Also das, ich wollte sagen, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Genauso kann halt ein Bildredakteur kommen und es gibt auch wirklich Sachen, also es gibt eine Firma, der habe ich wirklich 6-7 Jahre jedes Jahr ein Vorstellungsschreiben geschickt, hallo, wir haben aktuell so und so viele Bilder, schauen Sie doch mal rein, so und so viele Fotografen, guck mal, ich habe dir ein schönes Buch beigepackt, ich habe deinen Kalender beigepackt und weiß der Geier was an Werbematerial, wir hätten dich so gerne als Kunden. So, es ist nichts passiert. Irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt könnt ihr mich mal. Also ich weiß wirklich nicht, wie lange ich es gemacht habe. Und von Release an, dann irgendwie nach 5 Jahren, habe ich dann aufgegeben. Ja, und vor 2 Jahren oder so habe ich den am Telefon. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Und habe ich gesagt, ja, ich habe sie im Internet entdeckt. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe mich doch schon total oft bei Ihnen gemeldet. Und ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber dadurch, dass die dann auf uns zugekommen sind, war das natürlich wieder eine ganz andere Sache. So.
Ja.
Und
ja.
Manchmal ist das einfach so, man darf nicht aufgeben, man muss da dranbleiben und manchmal muss man halt auch sagen, okay, man kann machen, was man will. Man muss vielleicht dann einfach bei mir als Agentur denke ich mal, ich muss groß genug werden, irgendwann kommen die an uns nicht mehr vorbei. Und ja, also es ist ein super schwieriger Bereich geworden. Ist nicht mal ganz so einfach und lässt sich mit Sicherheit. Es hat auch nichts, das wollte ich eben noch sagen, nichts mit unprofessionell zu tun, wenn euch jemand nach dem Preis fragt. Also ich habe relativ schnell angefangen, nie mehr sofort am Telefon irgendwas sich aus den Rippen schneiden, sondern ich sage immer, wenn ich keine Antwort bekomme, also erstmal ganz nett fragen. Man kann ja auch begründen und sagen, hören Sie mal, kommt auf so viele Faktoren an, auf die Nutzungsrechte und. Und Sie wissen ja, der Bildmarkt ist so eine breite Spanne. Sie können mir da gerne mal was zurufen, ne, was bei Ihnen da immer so, ne, gehandelt ist. Und das kommt in keinster Weise unprofessionell rüber, weil ihr wisst, im schlimmsten Fall seid ihr den Kunden einfach nach dem ersten Kontakt los. So. Und
dann habt ihr ihn ja auch nicht verloren, weil ihr hattet ihn ja noch nie.
Ja, genau. Aber ihr habt halt einen potenziellen Kunden einfach nicht aufgegriffen, nur weil ihr dann vielleicht so gepokert habt. Und dann kann man das durchaus machen. Das ist immer eine bewährte Taktik. Und wenn der dann sagt, nee, also das ist ganz unterschiedlich, da müssen Sie uns schon mal was schicken oder sagen. Und dann sage ich immer, okay, na, dann schreibe ich mir kurz auf, was muss alles mit drin sein oder. Und dann sage ich immer, ich muss mich an den Rechner setzen und ich rechne Ihnen dann ein Angebot. Weil sich was mal eben so aus den Rippen schneiden, das mache ich nicht. Also es wollen ganz viele, ja, überschlagen Sie doch nur mal, so, ne, also da würde ich mich auch nicht drauf einlassen, sondern immer das in Ruhe überdenken.
Ja.
Vielleicht auch nochmal auf die Webseite gehen, ne, gucken, was ist das denn für eine Firma genau, was machen die, ne, was, so, sich so ein bisschen nochmal da vorher informieren, bevor man da was überlegt.
Ja, auch vielleicht einen Tag Zeit nehmen und sagen, ich melde mich morgen. Also auch das ist vollkommen in Ordnung, ne? Aber man muss vielleicht über manche Dinge auch mal nachdenken und ärgert sich, wenn man vielleicht zu schnell in Euphorie ein Angebot schreibt, weil man vielleicht den Kunden auch haben möchte und denkt dann vielleicht auch nicht immer ganz so rational.
Genau.
Ne? Ja. Und vielleicht auch mal mit ein, zwei guten Kollegen, die man kennt, vielleicht unterhalten und dann halt einfach sich natürlich trotzdem nicht zu sehr also an irgendjemand orientieren oder sich zu irgendwas überreden zu lassen, aber einfach nochmal, ja, vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Ja, das macht es meistens schon nochmal ein bisschen besser.
Genau.
Finde ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn man ein ungutes Gefühl hat, also ich hatte das jetzt auch vor 3 Jahren, da hat irgendein großer Verlag, das passiert nämlich leider auch, weil sich eben die Preise so drastisch geändert haben, für die Verlage immer teurer wird, die wollen immer mehr sparen, dann gibt es die tollen Angebote über die Microstock-Agenturen. Und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt viele super tolle Microstock-Bilder, das, ne, die haben da halt viel Auswahl, wenn die ein bisschen recherchieren, finden die gutes Material. Und dann, ach Claudia, ich habe gerade einen Faden wieder mal verloren. Passiert mir das immer bei dir? Ich weiß auch nicht, eben habe ich schon mal vollkommen den Faden verloren. Fass mir mal kurz, wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Boah, ich habe, nee, war das bei der Mareike, ne? Bei der Mareike ist mir das so unangenehm gewesen. Da habe ich 3-mal oder so mitten beim Plappern einfach gar nicht mehr gewusst, was ich erzählen wollte. Das war mir auch unendlich peinlich. Okay,
du
ich
bist
muss,
Mama von 3 Kindern, ganz
ja,
ehrlich.
Aber trotzdem, wenn man einen Satz anfängt, dann sollte man wissen, wie der zu Ende geht. ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so, die Agentur.
Trink mal ein Stück
Wasser. Ja, ich trinke die ganze Zeit schon. Dass man, die haben einen relativ guten Preis, also nur weil ein Kunde mit den Preisen dann in Ordnung ist und man sagt, super, wir arbeiten ja zusammen, heißt das nicht, dass die jemals irgendein Bild bestellen. Das war bei mir auch schon ganz oft so. Dann einigt man sich auf den Preis und alles ist super und dann sieht man den Kunden nie wieder.
Das geladen.
Genau. Ja. Oder die sagen, ja, wir wollen direkt einen Mengenrabatt für 50 Bilder und die laden dann ein Foto. So. Also das gibt's auch und dass die halt eben mit diesen Preisverhandlungen neu setzen. So, hatte ich jetzt. Ein Verlag hat nie was bei mir gekauft. Wir hatten eine wunderschöne Preisvereinbarung unterzeichnet über richtig schöne Preise. Und dann schicken die mir auf einmal was und die zahlt dann wirklich nur noch 5 €. Und die haben sich wirklich richtig angestrengt und wollten unbedingt, dass ich dem zustimme. Und ich habe gesagt, nein, das ist, kommt für mich nicht in Frage. Da müssen sie uns halt als Agentur rausnehmen. Das mache ich nicht. Und ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, die kaufen mir sowieso wieder nichts bei uns. Weißt du, nur weil ich jetzt meine Bilder für 5 € denen angebe, dann und die haben uns dann, also wirklich, ich habe dann drauf bestanden, dass sie uns rausnehmen. Muss man auch manchmal machen.
Ja, ja. Also das ist ja im Arbeitsleben einfach immer so. Manche Kunden bleiben, manche Anfragen werden zu Kunden und manche halt auch nicht. Also das ist ja auch ganz normal.
Mhm. Ja.
Also ist ja genauso wie im Privatkundenbereich. Der eine fragt an, sagt, okay, du bist zu teuer oder weiß ich nicht. Also das ist ja nichts anderes. Ich
genau.
glaube, das muss man auch, damit muss man leben, das muss man auch irgendwie abkönnen. Ärgerlich halt natürlich um die Zeit, aber es ist halt so.
Ja, also das ist auch tatsächlich das, was ich öfter schon mal höre, so aus Postings. Ja, nehmt euch doch die Zeit und sagt wenigstens ab, wo ich mir denke, es ist ein Angebot über eine Dienstleistung, die wird oft angefragt, die wird immer im besten Fall immer beantwortet von einem guten Dienstleister. Und das ist vollkommen normal. Dann, also ich gebe da auch gar nichts drum, weil entweder hat er vielleicht 10 Fotografen angefragt und ne, bekommt dann einfach, nimmt den, ne, oder hat sich's morgen, sitzt auf dem Sofa, denkt, ach, ich buche ein Fotoshooting, hat sich's morgen aber schon wieder anders überlegt. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich versuche alles anzubieten und beim Bildarchiv ist das genauso. Und ich frage dann auch nochmal nach. Wir haben ihn vor 2 oder 3 oder 4 Wochen ein Angebot geschickt.
Angekommen,
genau.
Müssen noch fragen. Ja, und wenn jemand dann immer noch nicht antwortet, dann schmeiße ich den bei mir auch als erledigt raus. Dann ist es halt so. Ich brauche auch keinem hinterherlaufen. Also erstmal wollen die ja was von uns.
Genau. Ja.
Wenn sie es halt nicht mehr wollen, wollen sie es halt nicht mehr. Dann muss ich mich denen nicht ans Bein ketten und muss ihnen nicht 5 E-Mails schreiben oder mich öffentlich mokieren, dass alle Menschen so blöd sind, weil sie mir nicht mehr antworten.
Absolut richtig. Ja, ja, ich weiß. Aber man neigt natürlich aber dazu, dann schon mal das persönlich zu nehmen. Aber da bin ich also wirklich komplett von weg. Und da denke ich mir halt, ne, das ist eben so. Das passiert
ja.
Bei den Bildagenturen. Das passiert bei mir ja genauso.
Ja.
Ja, irgendwas hatte ich noch auf der Liste, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Erzähl jetzt bitte mal irgendwas, dann gucke ich noch ein paar.
Ja, ich wollte dich was fragen, was
ja,
vielleicht auch spannend sein kann für die Zuhörer. Was war denn dein teuerstes Foto, das du mal verkauft hast? Aus dem Nähkästchen.
Also das war tatsächlich wirklich dieses Exklusivbild für eine Futterverpackung. Und da habe ich noch riesig Glück gehabt, weil das war nur mein eigenes Bild. Und das ist dann für 3.000 € verkauft worden.
Oh, schön.
Schön. Aber da habe ich halt auch eine Zeit lang gehabt, geil, wenn ich das jetzt vielleicht 10 Mal verkaufe und das war es dann halt, ne? Aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und über die Agentur habe ich ganz selten überhaupt Anfragen nach exklusiven Rechten. Und das habe ich auch schon im vorangegangenen Podcast gesagt. Ich halte da immer Rücksprache mit den Fotografen. Weil ich finde, so Exklusivverkäufe sind einfach noch was anderes. Und wenn ich da Anfragen bekomme, die sind ja meistens dann noch eben niedriger als das, was man vielleicht so im Kopf hat. Und dann frage ich die Fotografen immer. Das mache ich immer in Rücksprache. Aber das passiert wirklich sehr selten. Meistens ist das eher so ein Kalendertitelblatt, sperren Sie das bitte für ein Jahr. Und dann schreibe ich das ins Vermerkfeld und dann ist es auch gut. Ne? Also dann
Ja.
war es das ja. Genau, also mit dem Hochpokern, da muss man einfach, da muss man, ich finde auch, das muss man abhaken. Also manchmal muss man einfach pokern und das ist super, super schwierig, weil man so gerne oft den Auftrag hätte. Und ja, und dann gibt man was ab, wo man sich gut mitfühlt und dann kommt gar nichts mehr und das muss man halt einfach abhaken. So, ist
Ja.
natürlich ärgerlich. Weißt du, sagst du, willst 1000 Euro pro Bild für 10 Bilder dann gerechnet und der Kunde antwortet nicht und du denkst natürlich dann schon, ach, hätte ich jetzt vielleicht mal 500 gesagt, hätte ich ja trotzdem
Ja,
5000
klar.
Euro,
Ja.
ne, aber es ist einfach so.
Ja, aber
Das.
das ist halt einfach so. Damit muss man halt auch umgehen können, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Ist halt
Ja,
so.
absolut.
Und es wird
Naja.
bestimmt derjenige kommen, der es vielleicht auch mal annimmt. Das heißt,
Ja, und Kalenderbilder ist auch so ein Thema. Also habe ich auch eine Riesenspanne. Ich weiß nicht, hast du
ja.
viele Kalenderkunden? Oder ja, du produzierst ja eigenmächtig, ne? Produzierst ja, also,
Nein.
nein, nicht eigenmächtig. Du produzierst eigene Kalender quasi für den Kunden, also wo nur deine Bilder drin sind. Und das meine ich damit. Du machst komplette Kalenderproduktionen sozusagen.
Genau, wir hatten aber auch schon andere Kalenderkunden. Also auch unterschiedlich. Im Moment habe ich, glaube ich, nur noch Verlage, die dann komplette Auflagen machen. Ja.
Ja, okay. Ja, ich habe also ich habe das Bildarchiv dann natürlich noch mal anders, weil es dann unser Archiv ist. Wir hatten schon ganze Kalender, die wir es über das Archiv machen dürfen und wir haben halt auch eben ganz normale Kunden, die für ihre Kalender dann Material brauchen und da sind auch die Spannen immens. Und ich habe jetzt auch einen Kunden, der hat bei uns immer so 100, 200 Bilder gekauft im Jahr, also größerer Kunde, aber leider etwas kleinere Preise zahlt und die haben jetzt ganz lange mit mir verhandelt und haben gesagt, wir würden gerne viel mehr kaufen. 400, 700, 1000. Aber wir müssen was am Preis machen. Und da habe ich dann auch gesagt, na, was stellt ihr euch denn vor? Ne, so. Und den Preis, den die dann genannt haben, habe ich gesagt, ja, aber dann zahlt er ja genauso viel wie jetzt für die 100 Bilder, weißt du? Wo ich dann gesagt habe, nee, das macht ja gar keinen Sinn, weißt du, so für mich habe ich ja gar nichts dran gewonnen, so. Und aber es hat mich natürlich schon gereizt, weil ich halt auch weiß, vielen meiner Fotografen geht es gar nicht um das, was sie bekommen, was sie im Quartal ausgezahlt bekommen, sondern für die ist das einfach wunderschön, wenn sie ihre Fotos in Kalendern sehen und und.
Ja,
Und
aber
habe ich
das ist
dann,
doch genau, ne, ja,
ich
ein
weiß,
Punkt.
ich weiß, ich weiß, aber ich habe halt lange überlegt und ich weiß genau, die bleiben dann einfach bei dem Kunden, den sie jetzt haben, ne? Also ich habe da keine Möglichkeit. Und ich habe dann lange überlegt, habe gesagt, den Preis kann ich nicht mitgehen. Es geht einfach nicht. Und habe dann halt auch erklärt, warum, ne? Dass diese Exklusivität der Fotos einfach, ne, viel höhere Qualität und und. Ja, und dann haben wir uns auf ein sehr gutes Mittelmaß geeinigt, wo ich dann gesagt habe, okay, nicht mit leben. Das ist so viel wie teilweise auch andere Kalender bezahlen leider nur noch, aber ich habe halt eben diese große Menge, die ich auch, dass für jeden Fotografen einfach immer jedes Jahr dann was dabei sein kann, realistisch, ne? Ich kann ja nicht immer so und dass jeder halt auch schon ein paar schöne Referenten hat und 700 Bilder verkauft im Jahr ist einfach schön, weil es so also für jeden was dabei
Ja.
und naja, und da bin ich mal gespannt, weil das ist natürlich immer viel daher erzählt. Ob es auch passiert und wie es halt sich umsetzt. Und ja, die werden jetzt also für nächstes Jahr dann, wir haben es gesagt, wir staffeln das jetzt, wird immer mehr und dafür immer preiswerter. Und nächstes Jahr wollen wir dann das erste Mal mit dieser hohen Zahl einsteigen, bin ich mal gespannt.
Hund.
Nee, die machen alles, aber leider, also fast für jede Hunderasse ein Kalender, so die gängigen Hunde, aber nur 3 oder 4 Katzen und 3 oder 4 Pferdekalender. Ja. Das ist halt echt blöd. Ne? Pferdebereich ist meist ja doch dann die Zeitschriften, die Kalender, ja, Kalenders. Also Kalenderbilder habe ich auch. Ne? Ich habe jetzt eventuell riesig Glück, ich habe einen Kalenderverlag, der zahlt noch relativ gute Preise, zwischen 70 und 140 Euro so. Und muss man ja inzwischen leider auch sagen, dass das ein ganz guter Preis ist. Und ja. Haben Bildredaktionen gewechselt. Da habe ich schon gedacht, oh nee. Die haben ja nicht viel gekauft, aber dadurch, dass es ein schöner Preis ist, hat man sich einfach immer gefreut, wenn die so einmal im Jahr dann eben ihre Endabrechnungen schicken. Ne? Und die haben jetzt eine neue Bildredakteurin, die hat sich dann angemeldet und alles. Und dann hat die direkt am ersten Tag hat die so mal 150 Bilder geladen und zwei Tage später 350 Bilder. Das heißt aber nicht, dass sie die alle verwendet.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und ich bin hier vollkommen ausgeflippt. Ne? Wirklich, ich bin gar nicht mehr kontrollierbar gewesen. Ich habe zu meinem Mann immer gesagt, stell dir mal vor, die kauft nur 10% davon, ne? Wie toll. Und das ist nicht, weil ich geldgeil bin. Ich freue mich halt auch einfach wahnsinnig, weil diese Agentur dann endlich mal wieder einen richtig guten, tollen, großen neuen Kunden hätte, weil es so super schwer ist, einen zu bekommen, der mal 20.000, 30.000 Euro im Jahr bei uns lässt, ne? Und das wäre jetzt ein potenzieller Kandidat. Und ja, ich bin mal mega gespannt, weil ich befürchte, die haben dann aus ihren 1.000 geladenen Bildern, sagen die mir nachher, also die 10 haben wir verwendet.
Aber deswegen sage ich, Daumen, dass es mehr sind.
Ja, es macht einfach ultra viel Spaß, ne? Und es ist natürlich auch immer so ein spannendes Mitfiebern, weil man nie weiß, es ist wirklich wie Poker spielen und ja. Aber im Endeffekt ist nur wichtig, dass die Agentur wächst, dass sie nicht kleiner wird im Umsatz und das tut sie. Aber es ist echt hart erarbeitet. Ja, und jedes Jahr denke ich mir, ach, nächstes Jahr kommen bitte drei große Kunden und alles ist super, ne? Dann kann ich etwas besser noch, weiß ich nicht, da kann ich auch fünfmal im Jahr nach Djerba. Und dann kann ich mir die neue Z9 kaufen, ohne dass ich mir wieder bei meiner Mutter Geld leihen muss, dass ich jetzt qualvoll abbezahlen muss. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen und ich sage, hey, super, ich habe mir die Z9 gekauft. Und ja, aber ich habe es tatsächlich mir von meiner Mutter geliehen, habe gesagt, komm, ich zahle dir das jetzt einfach übers Jahr hinweg zurück, weil ich brauche die jetzt und ich habe die jetzt mal nicht eben rumliegen, die 5.000 Euro.
Ja, ja.
Oder du schmeißt halt einfach dein Equipment in den Sand und wirst so dein Geld los.
Genau, geht auch. Also jeder hat ja so seine eigene Taktik.
Ja. Nein, bei mir war es jetzt einfach alles so teuer durch dieses ganze Videomaterial. Und ich habe dann alles, was ich so für Anschaffungen auf der Seite liegen hatte, habe ich vollkommen verprasst dafür. Und jetzt habe ich gesagt, eigentlich will ich jetzt nicht so an meine Notreserven dran. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt so. Und finde ich auch vollkommen okay. Deswegen
dann sind wir mal gespannt, was wir da demnächst so an Video sehen werden bei dir.
Ja, mal schauen. Ich hätte immer noch den Traum, irgendwie auch über die Agentur Videomaterial zu verkaufen. Aber das ist einfach so, das sind so riesige Daten, über die wir da sprechen. Ja. Da weiß ich noch nicht so richtig, ob das wirklich überhaupt lohnt.
Ja.
Cool wäre es schon.
Cool wäre es schon, aber ja, wie du sagst, also da muss man einfach erstmal schauen, ob das irgendwo rentabel sein kann. Weiß nicht, was dann das für Kosten am Ende abwirft mit dem Mehrspeicher und ob das,
Es ist ein bisschen blöd bei uns im Archiv, wir haben die Software ja gewechselt, das Template ist neu geschrieben worden und da ich damals keine Videos hatte, ist es mir nicht aufgefallen und jetzt habe ich nochmal so, das Template kann, also diese Software kann das mit den Videos, aber durch das neue Template, was neu programmiert wurde, geht es nicht mehr. Und ich hätte da eigentlich, wenn mir das früher aufgefallen wäre, hätte ich gesagt, das müsst ihr ändern, weil das geht nicht, dass das nicht mehr funktioniert. Ich habe ja für diese Software Geld bezahlt und auch für das Template, aber irgendwie bin ich da nicht dran geblieben und es funktioniert einfach jetzt auch nicht.
Und kannst du dich da jetzt nicht nochmal dran hinwenden?
Ja, der hat mich beim letzten Mal, der mich vertröstet, das ist jetzt wieder ein Jahr her und da ich mir dann irgendwie mal so diese Bilddaten, also diese Datenmengen angeguckt habe und du weißt, da musst du die runterrechnen und
ja, es ist schon einmal Arbeit,
genau, und dann nehmen die halt auch wieder diesen Traffic oder wie das heißt und keine Ahnung und das Hosting kostet halt auch ein Schweinegeld, da muss ich mir echt überlegen, kann die nicht hochauflösen, hochstellen und wenn die dann das runterrechnen, ist natürlich auch echt Arbeit.
Ja. Naja, das werden wir sehen.
Genau, das werden wir sehen. Also ich denke, da kann man noch Geld mit verdienen. Wenn wir jetzt alle Videos drehen und die könnte, glaube ich, über Adobe Stock und Co. noch ganz gut verkaufen.
Ja. Oh, so. Du jetzt bin ich müde.
Du bist müde, ja. Ich merke das schon, da kommt nicht mehr so viel von deiner Zeit raus.
Nee. Nein, naja, du hast ja auch gerade gut erzählt.
Ja, es tut mir leid. Wenn ich mir nachher den Balken angucke, sehe ich wieder nur bla bla bla.
Dann kriege ich wieder eine Sprachnachricht. Mensch, da, der hättest du mal sagen können, ich soll die Klappe halten.
Das tut mir leid.
Nein. Am Anfang habe ich mehr geredet, jetzt am Ende warst du mehr. Nee, ich bin tatsächlich einfach platt. Ich bin vorhin erzählt, ich bin aus Elternzeit raus. Und fange sie da an zu arbeiten. Und das ist einfach jetzt wieder neu. Man muss sich da einfühlen. Das ärgert mich selber, weil eigentlich, ja, bin ich ja immer jemand, der 150% gibt und da eher weniger Problem hat. Und oh, gerade schlaucht's mich.
Hattest du jetzt gesagt, dass du gerade auf Djerba warst und danach noch Privaturlaub gemacht hast, oder habe ich die Stelle vergessen?
Wie meinst du jetzt?
Na, du hast doch Privaturlaub gemacht, oder nicht?
Ja, natürlich habe ich Privaturlaub gemacht.
Ja,
mit
genau.
Mit dem 11 Monate alten Sohn, das ist aber halt auch natürlich ganz schön. Aber so wirkliche Erholung, glaube ich, ist es jetzt nicht.
Nein, hast du recht. Absolut, es war auch nur Spaß, aber ich hab dich schon beneidet. Als ich die Fotos so gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das würde ich jetzt auch gerne machen.
Und ich freue mich jetzt auch riesig, wieder mehr zu arbeiten. Also soll auch gar nicht, aber man muss sich halt in jede neue Situation einfach auch erst wieder reinfinden. Und wahrscheinlich ist jetzt der Start nach diesem Urlaub genau das, was schwer ist.
Ja, ich verstehe das, aber du bist ja auch so, dass du, glaube ich, in 3 Tagen wieder Feuer und Flamme bist und dann geht es auch wieder los. Aber ich kenne das. Also ich habe aktuell auch so einen Punkt, wo ich aber auch super viel machen will, und aber auch voller Elan und voller Kraft, aber nicht so richtig kann und auch realisieren muss, dass ich einfach viel zu viele Baustellen habe. Ich habe ein Job eigentlich für 10 Leben. Und das geht mit 3 Kindern nicht. So gerne ich auch arbeite, es funktioniert nicht.
Ja, man muss irgendwo halt Abstriche machen und überlegen, was halt auch am Ende tatsächlich, also wenn man halt in so einer Situation ist, was rentabel ist und was halt irgendwie nicht und was, ja, wo man halt seine Energie reinsteckt.
Genau, ja. Wie zum Beispiel abends, anstatt Bilder zu bearbeiten, 2 Stunden blöden Scheiß erzählt hier im Podcast und da keinen Euro für verdient. Aber, genau. Aber das würde ich nicht aufhören, weil es macht auch einfach super viel Spaß. Muss man auch. So, du Liebe, am besten laberst du morgen noch mal wie so eine Stunde aufs Band, dann kann ich das überall reinschneiden, damit ich mich nicht ganz so blamiere.
Ach, und, gar nicht.
Oder ich schneide gleich von mir so ein paar Sequenzen noch raus.
Nein, du hast gar nicht so viel geredet. Nur kurz am Ende, als ich so ein bisschen weggenickt bin.
Ja, danke. Wenn das meinen Podcast-Leuten nicht so geht, dann bin ich ja schon zufrieden, oder? Die nutzen zum Einschlafen, ist mir auch egal.
Jetzt habe ich mich ins Ausgeschossen.
Nein, hier. überhaupt nicht. Hauptsache, du kommst noch mal wieder, dann sei es.
Voll gern. Ich hätte auch noch, wir müssen auch noch mal, was hatte ich neulich für eine Idee für ein Thema? Weiß ich nicht mehr.
Schön, dass, hast du mir das gesagt?
Weiß ich auch nicht mehr.
Kann sein, dass
wir... Ich wollte tatsächlich einen Podcast machen, der zwar ein bisschen mamalastig ist, aber vielleicht zu überlegen, was man... Haben wir das schon gemacht? Ich bin solo-selbstständig und werde schwanger. Haben wir das schon gemacht? Nee, oder?
Nee, wir haben also ein bisschen, glaube ich, über... irgendwas haben wir doch da gesprochen hier mit Mutterschutz und Versicherung. Also so wäre... Ja, ich weiß es nicht mehr. Worauf war das denn bezogen? Das war doch hier auf irgendwas bezogen. Also wir haben mal über Elterngeld gesprochen und...
Aber haben wir da nicht einfach so ein bisschen über unsere... Da müssen wir nochmal reinhören.
Nee, wir haben das schon so aufgemacht, dass man Krankentagegeld und wie man sich versichern soll und was einfacher ist und so. Also sowas haben wir schon mal gemacht. Aber man kann ja trotzdem nochmal so ein bisschen persönlicher darüber sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, komm, wir haben diesen super Preiskalkulations-Podcast gemacht. Interessiert kein Mensch. Aber wenn du über irgendwelchen Blödsinn redest, ne, und erzählst, was dir alles so für Pannen passiert sind oder so, dann hast du bessere Einschaltquoten. Und ich glaube, das ist halt auch gut, ne? Weil mit dem Podcast hört man halt um sich etwas Leichtes, wo man sich nicht konzentrieren muss vielleicht. Und dann hört man, meiste Feedback ist ja wirklich so schön zu sehen, dass es anderen halt auch so geht. Und deshalb,
Habt ihr schon über Pleiten, Pech und Pannen gesprochen?
Nee, noch nicht. Aber da muss ich auch sagen, eigentlich kann ich da auf die Aufnahme drücken und da kann Tanja los erzählen, weil die hat ja so ein paar Knaller-Stories, aber... hast du Pleiten, Pech und Pannen zu erzählen, außer das mit dem Objektiv?
Ja, schon. Speicherkarten vergessen beim Shooting.
Sehr geil.
Pferd abgehauen und sich fast umgebracht.
Oh mein Gott.
Also doch, also müsste ich mal zusammentragen, aber da wären, glaube ich, schon ein, zwei Sachen.
Ja, dann trag mal zusammen. Ich glaube, das würde die Leute am meisten interessieren. Also jetzt gar nicht böse, ne? Nicht irgendwie
Nee.
sensationsgeil, aber ich finde es immer wieder wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Instagram halt eben nicht immer Realität ist. Deswegen gibt es in
Ja.
meiner Story ja auch immer unaufgeräumte Studios und so, weil es ist einfach so.
Ja.
Und immer alles nett herrichten, und das finde ich halt nicht authentisch irgendwie.
Stimmt. Und dann könnte man vielleicht auch noch mal über hilfreiche, also das ist vielleicht auch wieder, vielleicht nicht so die Einschaltquote, wobei so Tipps und Tricks im Fotografenalltag, so hilfreiche Software oder weiß ich nicht, womit wir uns irgendwie leichten.
Fotohelfer. Wann hast du
Ja.
nächste Woche Zeit? Machen wir Fotohelfer. Ja, so ein paar Sachen auch vorstellen. Ich habe so ein paar ganz coole Programmtools und so, die du
Ja,
bestimmt
sei
auch noch
es.
nicht kennst.
Ja, mit Sicherheit, klar, also logisch. Das fände ich auch
Fotohelfer, das ist
ganz.
eine coole Sache. Auch vielleicht mal ein paar Apps oder so. Ne? Und
Ja.
ja, sehr geil, machen wir.
Bildbearbeitungsagentur, auch zum Beispiel so was Einfaches wie Fotosharing, wenn irgendwer beim Shooting Fotos gemacht hat und man macht dann einfach einen Ordner, wo jeder das reinschmeißen kann. Leute, so Kleinigkeiten, müsste
Ach
man mal
cool,
überlegen,
ja,
was.
genau, machen wir. Ich habe ganz coole Photoshop-Tools, also so Zusatzdinger, die nutze ich im Moment auch nicht, aber die sind auch ganz cool. Da kann man.
Ja, gibt auch super hilfreiche Plugins für Lightroom zum Beispiel.
Lightroom, ja, fällt mir gerade was zu ein.
Erzähl.
Musst du mich noch casten? Ich habe immer noch keine Ahnung von Lightroom. Ich arbeite immer noch
Oh.
nicht mit. Und ich glaube, ich nerve dich jetzt schon seit 4 Jahren. Dass wir das mal machen müssen und ich melde mich nie wegen dem Termin, ne? Und
Richtig.
die wird immer teurer, die Claudia. Ich hätte das
Ja,
direkt
der
bei
wird immer
dir.
teurer.
Nee.
Nein, müssen wir halt jetzt wirklich mal in Angriff nehmen, anstatt 3 Stunden über. Weiß ich nicht, was zu labern. Nee, 2 Stunden 15 müssen wir halt mal was Produktives machen.
Ja. Nee, wir reden erst 1:40. Jetzt hast du verraten, wie lange wir uns vorher schon privat ausgetauscht haben.
Oh nein, aber du
Nee.
musst da jetzt eh einiges rausschneiden, glaube ich.
Nee, ich schneide da nichts raus. Ich habe mir jetzt gesagt, es bleibt alles so, wie es ist. Ich habe die ganzen letzten Dinger wirklich komplett durchgezogen. Und das bleibt jetzt so.
Okay.
Ich.
Gut, dann müssen Sie sich jetzt alle unser Geschwafel anhören. Aber es war wieder super schön und ich glaube, das ist einfach schon die Themen, die wir besprochen haben, waren, glaube ich, schon auch trotzdem cool, auch wenn ich am Ende ein bisschen passiv war.
Ja, ich habe mich auch immer wiederholt. Also ist alles gut. Ich denke, für den einen oder anderen, der vielleicht einsteigt, man hätte das wahrscheinlich auch alles in 10 Sätzen einmal kurz zusammenfassen können, aber dann brauchen wir ja
Ja,
keinen
auch
Podcast.
Podcast. Genau.
Genau. Und dann, falls noch jemand Fragen hat, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ich hatte jetzt auch, und immer wieder sage ich, bitte kommt doch auch in den Podcast und erzählt mal was. Also, ne? Sonst muss Claudia halt immer wieder kommen.
Kein Problem.
Gut,
Sehr,
dann.
sehr gerne. Uns fällt bestimmt noch was ein. Und ansonsten, ja.
Ja, nächste Woche Fotohelfer. Machen wir.
Ja,
Da hast du dich
sehr gut.
jetzt drauf eingelassen schon.
Ja, machen wir.
Okay, du Lieber. Dann vielen Dank für eure Geduld und ein, ja, schön, was auch immer noch ihr habt und sind wahrscheinlich alle schon eingeschlafen. Bis dahin, ihr Lieben. Wir hören uns, hoffe ich.
Ciao.
Tschüss.